Trophy hunting is good? What are you talking about? Trophy hunting is barbaric. I am against it. You can tell by my tote bag.
Look, I don't like it any more than you do. I'm an animal lover too, see? This argument is really counterintuitive and frankly kind of difficult to accept, but I ask that you keep an open mind and hear me out, because the evidence suggests that in specific situations, trophy hunting can really help endangered animals.
But how? How can killing animals help animals?
Come here, I'll show you.
Herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des Jagdfunk. Es geht auf die 50 zu. Heute ist der 5. Februar 2017 und ich bin mal wieder, wie fast jedes Jahr in den letzten Jahren, in Dortmund auf der Messe und habe ein ruhiges Plätzchen gefunden, um heute mal wieder ein ganz kontroverses Thema anzufangen, wo der Name und der Titel eigentlich nicht vermuten lässt, was sich so dahinter verbirgt, so denke ich. Und ja, begrüße gleich zwei Gäste, gleich zwei Wiederholungstäter. Das ist das erste Mal im Jagdfunk und eine Premiere. Zum einen Kai-Uwe Denker, mit dem ich ja die Sendung Afrikanischer Elefant gemacht habe. Hallo Kai-Uwe.
Hallo.
Schön, dass du wieder da bist. Und Matthias Kruse, bekannt aus Blutlöwen.
Grüß dich auch mal, hallo.
Eine unserer längeren Sendungen, ne? War. Ja, und die Kombination aus beiden und die wollen wir heute mal beleuchten. Es geht halt eigentlich um das, wie ich finde, immer wieder aktuelle Thema des Wertesystems, der inneren Reflexion innerhalb der Jagd. Und es gibt eben in Namibia, initiiert unter anderem durch dich, Kai-Uwe, eine Initiative, die hört auf den Namen Erongo-Verzeichnis. Im Untertitel Verzeichnis für afrikanisches Jagdwild. Und dahinter verbirgt sich weit mehr, als der Name eigentlich so erstmal vermuten lässt, wie ich finde. Und dem wollen wir uns jetzt mal widmen. Eigentlich so mal los. Kai-Uwe, du bist ja ich glaube, über die Familie, weit Vorfahren, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, über Botswana ist deine Familie nach Afrika gekommen.
Ja.
Und irgendwie dann wahrscheinlich, bevor es die einzelnen Staaten überhaupt gab, irgendwie in die Welt von dem heutigen Namibia. Ne?
Ja, die ersten Vorfahren mütterlicherseits sind als Missionare nach Botswana gegangen, 1852. Die hatten was weiß ich, wie viele Großväter das sind, aber der hat da eine Missionsstation gegründet, Shoshong in Botswana, und hat auch den ersten Präsidenten, also den Vater oder Großvater des ersten Präsidenten von Botswana getauft und auch getraut. Also von daher haben wir da eine lange Entwicklung.
Dann ist man ja quasi Afrikaner, obwohl man vom Äußeren einfach überhaupt nicht so aussieht. Und irgendwann hat es dich auf irgendwelchen Wegen, ich glaube irgendwann in den 90ern, in dieses Erongo-Gebiet verschlagen. Vielleicht einfach mal so kurz diese Geschichte.
Ja, das ist so, dass ich von einer Rinderfarm komme. Also meine Eltern hatten eine Rinderfarm im Osten des Landes. Das war mir aber auch dann irgendwo im Laufe der Zeit dann zu zahm und zu viel Rinder, zu viele Zäune, zu wenig Wildnis. Und die Eltern haben dann die Rinderfarm 1981, glaube ich, verkauft. Und dann habe ich ein paar Jahre lang mich so durchgemogelt in Luft gehangen und habe dann aber immer natürlich Ausschau gehalten nach irgendetwas, das meinem Wesen mehr zusagt als eine Rinderfarm, obwohl ich auch sagen muss, da wurde aber auch viel Wild und es wurde auch da gut und schön gejagt, aber das war halt nicht das Wirkliche. Und naja, und dann bin ich über meine Frau, der Schwiegervater hatte da irgendwo die Aufsicht in einer Farm, wo der Farmer wegziehen musste wegen der Dürre, konnte also die Farm nicht mehr bewirtschaften, und da hat mein Schwiegervater die Aufsicht gehabt, und so bin ich ins Erongo-Gebirge gekommen, und das war dann ein relativ unberührter und wilder Platz, und dann habe ich ein paar Jahre lang rumgesucht und konnte dann 1991 ein kleines Stück Land da kaufen, und das hat sich dann weiterentwickelt und So bin ich also ins Orangogebirge gekommen.
Ja. Also Landwirtschaft vor Ort, also hat ja wahrscheinlich ohnehin weit härtere Bedingungen, als es man es in Mitteleuropa, also hier wächst ja fast alles, glaube ich, ne, als man es hier so gewohnt ist. Und also vor Ort unter diesen sehr dürren Bedingungen ist, denke ich, ja einfach mal der Flächenverbrauch ein deutlich höherer, um einen ähnlichen Ertrag irgendwie am Ende in Händen zu halten. Und gleichzeitig natürlich eben die Wildbestände sind ja von Natur aus einfach sehr hoch. In Afrika ist ja auch die Konkurrenz eine sehr starke, also sowohl was Pflanzenfresser angeht, in der Landwirtschaft, in der Feldbewirtschaftung, als auch in der Viehwirtschaft, wo man dann eben ja mit einem wirklich durchaus tatkräftigen Großraubwild zu tun hat, also aus landwirtschaftlicher Perspektive. Ne?
Ja, wobei ich da nicht sagen möchte, dass die Landwirtschaft da schwieriger ist als hier. Also ich nehme mal an, die Bauern müssen sich hier auch mächtig rühren. Da hat man halt alles etwas gemächlicher und es ist ein schwieriger Lebensunterhalt, weil man eben mit Dingen wie Dürre und dann auch Raubwild natürlich zu tun hat. Aber ich denke mal, die beiden nehmen sich nichts. Landwirtschaft ist überall relativ gleich.
Ja, stimmt. Am Ende ist ja Landwirt sein wirklich kein leichter Broterwerb, ganz sicher nicht. Auch immer in der Politik, im Moment auch heiß diskutiert bei uns, ne, klar. Ja, jetzt ist dieses Gebiet, also ich sag mal im Grunde, also in Deutschland hat man ein neues Wort erfunden, was ich so ein bisschen mit spitzen Fingern anfasse, das lautet Sekundärwildnis. Also im Grunde eine Wildnis, die bewirtschaftet wurde und dann hat man sie wieder sich selber überlassen und ja hofft im Grunde auf Effekte, dass sich wieder eine Art von Ökosystem einstellt, in dem halt möglichst viel bunte Pflanzen, Tiere, Insekten vorkommen. Ähnlich war es ja dann vor Ort bei euch, oder?
Ja, wobei das also schon keine Sekundärwildnis ist, das ist schon relativ ursprüngliche Wildnis. Natürlich fehlt da noch das eine oder die eine oder andere Facette. Das war zunächst mal so, dass ich gedacht habe, du ziehst dich irgendwo zurück, wo dir niemand einen Zaun vor die Nase ziehen kann. So ist das eigentlich gekommen und dann habe ich da ein ganz kleines Stück Land kaufen können. Das waren zunächst mal 3000 Hektar. Das war also für mich der, ja, für eure Verhältnisse ist das natürlich schon wieder relativ viel, aber bei uns ist das also mit 3000 Hektar kann man in so einem Gebiet und in so einem kargen Land auch nicht leben. Mhm. So, das war eigentlich mal die erste Überlegung, als ich dann da anfing und habe gedacht, so hier hast du ein ruhiges Fleckchen, wo dir niemand irgendwie in die Suppe spucken kann und dir auch niemand vor die Nase einen Zaun setzen kann. Im Laufe der Jahre hat mich das dann irgendwo speziellen Zeitpunkt kann ich gar nicht genau festmachen, aber es hat mich also wahnsinnig fasziniert, die Schroffheit und Wildheit des Geländes da und dann kam dann irgendwo das Bild, dass das größer sein muss, dann ist es auch so, dass man nirgendwo vor den Dingen weglaufen kann, die Dinge holen einen überall ein, die Zäune kommen dann doch näher, auch wenn es dann nicht auf die eigene Pelle geht, aber es kommt halt alles näher und irgendwann ist dann diese Idee entstanden, man muss da größer denken und muss da versuchen, ein Konzept draus zu machen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich der Meinung bin, natürlich ist Landschaften und Gebiete sind immer unterschiedlich, aber ich habe dann auch irgendwo das Gefühl gehabt, man kann ein solch grandioses Stück Wild mit so schroffen und großen Bergen kann man nicht besitzen, ohne dass man eine größere Vision hat. Das ist einfach in unserer Zeit und in der ganzen Entwicklung ist es einfach vermessen zu sagen, ich besitze da ein riesiges Stück Land mit völlig unberührten Bergen und irgendwie hat sich das dann so in mir entwickelt, dass dann daraus etwas Größeres geworden ist.
Also dein Broterwerb ist ja im Prinzip bezahlte Jagden. Also du verkaufst Jagden, das ist auch der Grund, warum du alljährlich hier bist. Im südlichen Afrika hat das ja eine ganz, ganz schöne Spannbreite, um es mal vorsichtig zu sagen, also was so Wertesysteme und Qualitäten und inkludierte Leistungen angeht, ja. Mhm. Du bist ja, also ich habe jetzt auch zwei deiner Bücher gelesen, eher ein Verfechter des puristischen, sehr einfachen, was eben die jagdlichen Qualitäten des Menschen ja auch sehr stark wieder fordert und in den Vordergrund rückt. Es gibt ja da auch ganz andere Aspekte in Afrika und da hatten wir ja auch länger drüber gesprochen, Matthias, ne, über das andere Ende, wo man dann immer mal justieren muss, wie das so ist. Und ich denke mal, du bist ja jetzt über diese Jahrzehnte, die du ja als Berufsjäger unterwegs bist, in denen du Jagdgäste führst, warst du ja auch in unterschiedlichen Gebieten innerhalb und außerhalb Namibias unterwegs, hast eine Menge an Praxiseindrücken sammeln dürfen, die wahrscheinlich nicht immer lustig waren, aber oft natürlich auch tolle Begegnungen dabei. Und jetzt ist ja das Stück Land mit seinen Möglichkeiten das eine. die Großräumigkeit, die es hat, ein zweiter Punkt, und das, was wirklich möglich ist, und die Visionsentwicklung wieder noch ein drittes Paar Stiefel. Ne? Also, und vielleicht mal vorne angefangen. Also die, jetzt gibt es ja dieses Erongo-Gebirge, also dein Teil des Geländes ist ja eben auch nur ein Teil dieses Geländes. Darüber hinaus gibt es ja diese Verbindung, also in Deutschland würde man es vielleicht Stiftung nennen, das, jetzt hoffentlich kriege ich es zusammen, Erongo Mountain Sanctuary Trust. So nennt ihr es, ne?
Rhino Sanctuary, aber
so. Verzeihung, Rhino vergessen. Ich sage ja, war schwierig. Hinfall mit Ansage. Das ist ja ein Verbund von mehreren Grundbesitzern in der Gegend mit aneinandergrenzenden Flächen, die man ja letztendlich auch auf einen gemeinsamen Nenner irgendwie eingeschworen bekommen muss. Das alleine ist ja wahrscheinlich schon mal ein Prozess, oder?
Ja, das ist ein Riesenprozess. Ich möchte da zunächst mal, hast du eben gesagt, man hat da viele Erlebnisse, auch schlechte oder fragwürdige oder so weiter. Ich muss also sagen, dass mit den Yachtgästen, dass ich absolut überwiegendst wirklich nur positive Erfahrungen gesammelt habe. Das ist einfach eine Frage, wenn man sich selber treu bleibt, dann ist das auch nicht so schwierig, die passenden Partner da zu finden. Ja. Und also von daher, das wollte ich nochmal kurz einfügen. Dann, was das Gebiet anbelangt, das war mir zu dem Zeitpunkt, wo wir da angefangen haben, war das mir noch nicht so klar, wie sich das jetzt dann alles letzten Endes entwickelt und herauskristallisiert. Damals, als wir angefangen haben, das war 1998, war das eher so, dass ich das Gefühl hatte, es ist doch viel schöner, wenn das ein größeres Gebiet ist und wenn einem diese fragwürdigen Praktiken nicht so sehr zu Leibe rücken können. Inzwischen ist mir das klar, weil sich die Sachen alle so stark entwickelt haben in eine gewisse Richtung, dass wenn es nicht Konzepte gibt, die auch in der Tat das tun, worüber wir alle sprechen, es nützt nichts, schöne Ideale vor sich herzutragen, wenn die sich nicht in der Praxis auch umsetzen lassen kann, dann ist es nämlich eine Illusion. Es ist also einfach ganz einfach erforderlich, dass man auch sagen kann, es funktioniert. Ihr wisst alle, wie sich Afrika, wie der Lebensraum in Afrika verschwindet, und dann zusätzlich zu dem Verlust des Lebensraumes ist dann also auch noch der Verlust dessen, was wir eigentlich unter der Yacht verstehen, weil da eben kommerzielle Faktoren eine Rolle spielen, die dann ganz stark in diese, zusätzlich zu dem Lebensraumverlust auch noch eine Verfälschung der Ursprünglichkeit mit sich bringen. Das mal vorab. Es ist also so, das gibt ja diesen Schilderspruch, ich kriege ihn jetzt nicht ganz zusammen, wo die Tat nicht spricht, sind die Worte vergebens oder irgend sowas. Und das ist also für mich, wird für mich immer wichtiger. Ich sehe, wie es bergab geht in nahezu allen Afrika-Staaten, wo noch Wildnis vorhanden ist. Und ich sehe auch, wie es bergab geht in Namibia, auch in den Kommunal-Conservancies. Es lässt sich also diese Konzepte, die Bevölkerung hat da irgendwas verstanden, das lässt sich nicht in der Tat so umsetzen. Das ist schön in den Konferenzräumen in New York und in London, kann man immer sagen, die Bevölkerung hat den Wert des Wildes erkannt, aber die Bevölkerung wächst und die Bevölkerung alleine durch die Ausdehnung der menschlichen Bevölkerung verschwindet der Lebensraum, wenn man den nicht ganz stark verankert und abgrenzt in einer solchen Form, dass man sagt, hier ist Wildnis, Wildnis und Menschen, die passen einfach nicht zusammen. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Von daher also nochmal, dieses Konzept ist auch von daher sehr, sehr wichtig, dass wir auch wirklich sagen können, es funktioniert. Man findet immer wieder die Argumente, weswegen jeder für sich dann sein eigenes Süppchen da backen muss und sich einzäunen muss. Da gibt es viele Argumente. Mein Nachbar schießt mir alles weg und was weiß ich alles für Faktoren. Wir müssen einfach beweisen, dass es auch anders geht. Sonst haben unsere ganzen schönen Prognosen und Thesen und Theorien, haben die keine Zukunft. Die Entwicklung des Gebietes an sich, es war natürlich ein schwieriger Schritt. Da haben vorher Farmer gesessen und das ist ja so, wenn man seinen Lebensunterhalt auf eine sehr harte und karge Art und Weise mit Rindern verdient hat und eine Farm im Schweiße seines Angesichts aufgebaut hat und dann kommt da eine neue Generation und sagt so, das war alles scheiße, was ihr da gemacht habt, jetzt reißen wir die Zäune ab und fangen mit Wild an, das lässt sich so einfach nicht bei einem alteingesessenen Farmer rüberbringen. Also es hat da sehr viele Konflikte gegeben, es waren harte Auseinandersetzungen. Inzwischen sind wir da, glaube ich, über den Berg. Wir haben das alles überstanden. Es wächst eine neue Generation heran. Wir haben also wirklich große Erfolge mit dem Gebiet auch erreicht, errungen. Und von daher stehen wir jetzt eigentlich relativ gut da.
Okay. Also ich hatte ja eingangs nochmal, also dieser Stiftungsgedanke oder dieser Trust-Gedanke, dieses Ideengut jetzt auch mit den Nachbarn zustande zu kriegen, wie hat sich dieser Prozess, also da, den anderen zu sagen, jetzt macht er auch die Zäune weg, ist eine super Idee erstmal, aber ist wahrscheinlich eine harte Diskussion im Alltag, oder?
Ja, erstmal müssen alle leben und dann muss man den Leuten auch rüberbringen, dass man von der Yacht oder auch vom normalen Tourismus, dass man da ohne weiteres leben kann. Das ist auch nicht von heute auf morgen getan. Mhm. Viele haben dann erstmal zwischendrin laviert, haben gesagt, wir machen damit, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Also das war ein relativ langer Prozess. Das Schwierige ist, wie gesagt, dass man diesen Generationskonflikt hatte, wo Leute wirklich, und da habe ich auch volles Verständnis zu, wenn man sein Leben lang, damals gab die Möglichkeit noch nicht mit der Yacht, damals waren die Leoparden Riesenproblem für die Farmerei, mhm, und jetzt kommen da junge Leute an und sagen, nee, mach das mal anders. Es ist ganz klar, die Leute haben ihr Leben im Schweiße ihres Angesichts damit verbracht, eine Farm aufzubauen. Also von daher, diesen Konflikt verstehe ich voll und ganz, der ist aber überwunden. Ja. Eine neue Generation wächst heran und so langsam hat sich das alles ausgewachsen. Da sind zwar noch ein bisschen von den ganz alteingesessenen Farmen, aber da sind inzwischen junge Leute auf den Farmen, die machen das einfach anders und sehen das anders.
Okay. Wenn man all diese Gebiete zusammenfasst, was für eine Fläche beinhalten die
jetzt? Das sind etwa 200.000 Hektar.
Mm, okay, man kann es privaten Nationalpark nennen? Oder wie würdest du es nennen?
Ja, also das ist natürlich, wie wir uns selbst sehen, Nationalpark. Wir müssen da natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir können jetzt nicht Nationalparkstatus erheben und dann ist das wieder, kommen da wieder Rechte und Pflichten mit einher. Und also wir sind ein privates Naturschutzgebiet und es ist unser Ziel von Anfang an gewesen, ein Naturschutzgebiet im echten Sinne des Wortes zu gründen oder zustande zu bringen.
Da ist man eigentlich schon dabei, so seine Gebote aufzustellen, ne? Die man so in Übereinstimmung hinkriegen kann. Ja. Und da muss man, glaube ich, ganz schön miteinander kuscheln und ringen. Ne?
Ja, ganz sicher.
Was beinhaltet das so in etwa an?
Also das ist relativ einfach, die Gebote und Prinzipien, die sind relativ einfach. Keine Zäune, keine Viehhaltung, außer in einem abgegrenzten Gebiet von 25 Hektar um das Farmgehöft. Da dürfen Kühe für Milch oder ein paar Pferde gehalten werden, aber es darf kein Vieh gehalten werden. Mhm. Und dann nur einheimische Wildarten, die also historisch da vorgekommen sind. Und das ist es dann auch schon. Das sind unsere Prinzipien, die ja auch mit dem Erongo-Verzeichnis, das ist praktisch, ist ja, das Erongo-Verzeichnis ist ja auch mit dem Naturschutzgebiet gemeinsam gewachsen. Mhm. Wobei ich da auch nochmal sagen muss, das Erongo-Verzeichnis, ich weiß gar nicht, wann wir damit angefangen haben, das ist aber so gewesen, dass ich auch da, ist es immer so, man muss in der Praxis diese Dinge auch umsetzen können. Mit dem Erongo-Verzeichnis ging das dann so, dass ich zunächst mal, ich war ja lange Jahre auch in der Berufsjägervereinigung aktiv und ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht im Jahr 2002 oder 1 oder was, hatte ich da schon mal, was unsere Trophäenbewertung jetzt anbelangt, habe ich da schon mal einen Vorstoß gemacht. Und zwar war das so, das gibt ja bei der NAFA, bei der Berufsjägervereinigung, diese Medaillen und diese Medaillen sind nur das Größte und wie das halt beim Safari Club auch ist. Und ich habe dann da schon eine Medaille initiiert. Die heißt die Wildbahnmedaille, wonach also die starken Trophäenträger dann alt werden sollen und sich vererben können. Das ist letzten Endes, was die Trophäenseite dieser ganzen Philosophie anbelangt, ist das ja der Aspekt, man sollte alte, reife Stücke schießen und nicht die längsten und größten immer, wenn sie noch auf ihrem Zenit sind. Also das habe ich schon mal in der Berufsjägervereinigung versucht, das hat aber letzten Endes nicht viel bewirkt. Es gibt inzwischen eine Wildbahnmedaille, aber die ist letzten Endes eine Medaille, die auch viele Leute erwerben, ohne dass sie wissen, was da eigentlich dahinter steht. Und daher ist so hat sich das dann letzten Endes alles dann im Laufe der Zeit entwickelt.
Okay. Also ich habe leider erst nach unserer Aufnahme halt der ersten Mal das Elefantenbuch gelesen. Das hätte ich besser vorher gemacht, dann hätte ich noch schlauer fragen können. Ne? Und dann war Georg Eckel noch so freundlich, mir dies entlang des Jägers Pfad zu geben. Und ich sag mal, in Kombination hat das in meinem Kopf einen kompletten Perspektivwechsel verursacht. Also dieser Unterschied der Perspektive, wenn man auf Wildnis guckt, im Gegensatz zur Kulturlandschaft, wo ja viele Nutzungsinteressen aufeinanderstoßen, ist einfach fundamental anders. Und da wird einem irgendwie auf einmal erleuchtet sich das Gehirn. Ne? Also das ist einfach mal komplett anders und man naja, geht eigentlich wieder in so einen jagdlichen Ursprung auch zurück und auch in sein Menschsein als Ursprung irgendwie so, klingt ein bisschen pathetisch, aber vielleicht kann es hier einer nachvollziehen, wie auch immer. Ja, irgendwann haben sich dann eure Fährten mal gekreuzt, ne, Matthias?
Genau hier in dem Raum.
Ach, hier in diesem Raum.
Genau, in dem Raum war das, da habe ich so ähnlich staunend wie du, da in dem Zuhörer, unter den Zuhörern gesessen, als in den frühen Jahren das Heronge-Verzeichnis diese Messe hier genutzt hat, um für dieses Gedankengut des ursprünglichen Jagens zu werben. Und da habe ich so als afrikanisches Greenhorn, sag ich mal, da hinten drin gesessen und habe dann noch mit offenem Mund so von den Sorgen und Nöten gehört. Und Kai-Uwe kann sich mit Sicherheit noch gut daran erinnern, dass diese Veranstaltung, ich sag mal, das ist so irgendwie 10 Jahre, vielleicht ja 7, 8 Jahre oder was, dass die geprägt waren von ganz tiefer Melancholie. Und diese Melancholie, die war fast körperlich, dass einem mir jedenfalls wehgetan hat, weil sie eben von den Sorgen und Nöten erzählt hat. Und auf der einen Seite von dem Aufbruch oder auf der anderen Seite geprägt von der, die Botschaft war eigentlich die, wir machen den Scheiß nicht mehr mit. Es passiert hier so viel Mist um uns herum und wir machen den Scheiß jetzt nicht mehr mit. Wir wissen, dass wir vielleicht viel zu spät sind, aber wir haben uns jetzt hier zusammengetan, um Alternativen anzubieten und wir hoffen, dass wir hier in Dortmund oder unter den deutschen Jägern, unter den europäischen Jägern Menschen finden, die sich selber als Jäger bezeichnen, die das auf der einen Seite begreifen, wovon wir da reden, und auf der anderen Seite, die sich dafür begeistern lassen. Da haben wir eben viel gehört von den Problemen, die es da gibt, von den Zäunen, von der Jagd auf die Exoten. Ich weiß nicht, ob damals schon von dem Löwenmister die Rede war, weiß ich gar nicht. Und ich bin einfach nur tief beeindruckt aus diesen Pressekonferenzen herausgekommen und hab ihm gesagt, ja, recht haben sie, aber was können wir hier machen oder was ist die Botschaft? Und ja, das war halt so 1-2 Jahre, wo das für mich ein fester Programmpunkt war, als Jagdredakteur an dieser Pressekonferenz hier in Dortmund teilzunehmen. Und ja, wenn man das so begreift, als jemand, der publizistisch tätig ist bei der Jagd, dass man das nicht tun kann, indem man selber nicht daran teilhat, also als Blinder kann man nicht von der Farbe schreiben, sag ich immer, dann ist man natürlich auch unterwegs und losgelöst von dem, was ich an tiefen Eindrücken hier gewonnen habe auf den Pressekonferenzen, war ich halt mit Freunden ab und an auch in Afrika unterwegs und habe teilweise selber vor Ort mir ein Bild davon machen können, von den beschriebenen Zuständen. Und trotzdem war der Status immer noch so, da vorne sitzen diese ja wirklich gestandenen Berufsjäger, das sind so, der KU ist einer von den Vertretern, aber da gibt es auch noch andere, das sind so Menschen, die muss man sich für mich bis heute so vorstellen, auch wenn man die noch nie gesehen hat oder gar nicht kannte oder auch selbst das Buch nicht gelesen hat, von denen du erzählt hast, die treten in einen Raum und da verändert sich irgendwas in dem Raum. Also das sind schon besondere Menschen. 2-mal im Jahr oder habe ich die dann getroffen hier. Ich, der Jagdjournalist und diese Haudegen da von dem Verzeichnis. Und irgendwann mal, 2-3 Jahre später, kam eben einer von meinen Freunden, mit dem ich auch in Afrika häufig unterwegs war, kam dann in Dortmund bei der Messe an und sagte, hör mal, komm mal mit hier zu dem Kai Uwe, der will dich da mal gerne kennenlernen. Und ich so, will der von mir? Bin ich da hingegangen, haben uns die Hand gegeben. Und ja, wie das bei den Afrikanern eigentlich so üblich ist, da wird nicht lange um den heißen Brei herumgeredet, sondern das war halt verbunden, dieses guten Tag, wer bist du denn? Und verbunden mit einer Einladung. Ich wüsste ja schon, wer das Verzeichnis wäre und dann wäre da mal wieder so eine Jahreskonferenz und ob ich da nicht daran teilnehmen wollte. Sie würden mich jedenfalls herzlich dazu einladen. Ja, stehst erstmal da. Einladen, ich habe mich ja gefreut über die Einladung auch wenn 2 Sätze später deutlich wurde, dass er natürlich nicht hier in so einer ähnlichen Atmosphäre wie in so einem Messesaal hier ablaufen würde, sondern die Rede war von irgendwo in Namibia und zwar zu einem Zeitpunkt, der mir überhaupt so ziemlich gar nicht passte, nämlich irgendwann im November. Muss man sich so vorstellen, für den Menschen, der sich dann nicht so fit ist in der Materie, das ist da Sommer. Und Sommer in Namibia ist was anderes, als was wir darunter so vorstellen. Also erstens, da Sommer richtig heiß, das hat auch seinen Grund. Die normale namibische Jagdsaison ist dann schon lange vorbei, da passiert eigentlich da nichts mehr oder geht dann im Ende zu, sagen wir mal so. Da gibt es eine gesetzliche Frist auch, aber das hat auch seinen Grund, weil es wirklich richtig heiß da ist. Und zum anderen, November ist hier unser Höhepunkt des Jagdjahres. Da habe ich jede Menge andere Sachen um die Ohren. So, jetzt kam die Einladung. Erstens, wollte nicht sagen, ja, ich sagte, okay, und wann? Ja, November. Mhm. Und wo? Ja, Namibia. Ja. Okay, wie gesagt, weil ich ja irgendwie angefixt war, ich ja schon von diesem Gedankengut, was da so dahinter stand. Und dann habe ich halt dazu gesagt. Und dann bin ich halt dahin und habe an dieser Tagung der Berufsjäger teilgenommen und sie wird mir irgendwie unvergesslich bleiben. Aus ganz verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht, ob wir da nachher mal die Zeit für haben. Das waren einfach historische Momente für mich, diese Truppe da mal so vor Ort kennenzulernen und unvergessliche Tage an dieser Tagung dieser Profis da teilnehmen zu dürfen. Ja, und irgendwann haben sie dann der so die Katze aus dem Sack gelassen, die bis heute für mich immer noch so eine Dimension des Unbegreiflichen eigentlich hat, indem sie mich halt gebeten hat, wäre jetzt nicht nur so, dass ich ja mal mit dabei der Tagung dabei sein sollte, sondern sie hätten dann noch einen Attentat auf mich vor und haben mich halt gefragt, ob ich als mehr oder weniger erster Nicht-Afrikaner diesem Gremium da nicht beitreten wollte und sie unterstützen wollte als Pressesprecher. Puh, ja, hab ich erstmal durchgeschnauft und hab irgendwie so gesagt, ja, wisst ihr, was ihr da von mir wollt? Und meinte dann wirklich, dass ich das kann, ich bin nur noch so ein Greenhorn. Aber die sagten dann, ja doch, das können wir uns irgendwie vorstellen. Und dann haben wir haben eben noch drüber gesprochen, auf dem Weg hierhin, haben wir da an diesem Wochenende noch häufig darüber rumgealbert, über die Begriffe von euer und unser, haben sie mich ebenfalls immer darauf angesprochen, also wenn jetzt nicht langsam mal unsere Gedanken, unsere Prinzipien, unsere Ziele sagst und nicht eure, dann wird das dir nichts. Aber sie haben es dann ganz gut hingekriegt und ja, seit der Zeit fand ich mich dann auf einmal, wir haben in diesem Jahr keine Pressekonferenz gemacht, aber die letzten 2, 3 Jahre haben wir, hat das Evongo-Verzeichnis hier auch, Pressekonferenzen gemacht und dann saß ich auf einmal auf der anderen Seite vom Tisch. Wie für mich ganz, ganz komisch. Ja, und seitdem versuche ich eben an verschiedenen Stellen ein paar Stellschrauben zu beeinflussen, aus meiner Sicht, ausgehend von der Idee, und das war ja das, warum ich überhaupt zugesagt habe, da mitzumachen, dass viel von dem, was in Afrika passiert, in den Revieren dort passiert, in den Regionen dort passiert, wird auch hier entschieden, auf den Gängen solcher Messen in Europa oder anderswo. Und da habe ich vielleicht schon ein bisschen Einfluss. Also da ist so mein Refugium oder die Region, wo ich mich auskenne und wo ich die Spielregeln auch ganz gut kenne. Und weil meine Freunde aus Afrika mich unterstützt haben darin, dass ich das vielleicht irgendwie mit einbringen könnte. Deswegen mache ich das halt seit ein paar Jahren und versuche den Afrikanern von Europa aus zu helfen. So haben sich unsere Wege gekreuzt.
Also ich habe in der Vorbereitung dieser Sendung im Besonderen, aber überhaupt auch so im Allgemeinen natürlich mal, so in meiner privaten Welt so ein bisschen über dieses Ideengut und überhaupt die Thematik natürlich so reflektiert. Und wenn man das Stichwort, nur das Wort Trophäenjagd sagt, dann kriegt man so eine Anspannung im Gegenüber reflexartig zustande. Also das ist einfach ein belegter Begriff, der mit ich sag mal, irgendwie mit Angeberei, mit irgendwie irgendwo hinfahren, was wegknallen und keinen Kontakt zur Region haben, mit schlimmsten Töten und Massaker, also mit all diesen ganz negativen Dingen in Verbindung gebracht wird. Also insbesondere natürlich in der nicht jagenden Bevölkerung. Und auch innerhalb der Jägerschaft ist es natürlich einfach so ein Ding, was zunehmend in Diskussion gerät. Und andersrum ist es aber komischerweise, also das konzentriert sich natürlich auch noch besonders in Afrika, weil durch diesen Wildreichtum schaut ja auch alles auf Afrika und die verschiedenen Regionen da. Dann lässt sich viel Geld damit verdienen, weil es eben diese Statussymbole hat. Und dann kommt auf einmal dahin und nimmt genau diesen unter maximalem Druck stehenden Bereich der Jagd und sagt, darin liegt die Heilung. Und dann ist man natürlich erstmal völlig sprach- und atemlos, ja. Und da kommen 1000 Fragen raus und auch ganz viele Widerstände, dass denn das damit in Zusammenhang stehen könnte. Also so habe ich es jetzt in den letzten Tagen so wahrgenommen. Und sich darauf einzulassen und überhaupt das Gespräch dazu zustande zu kriegen, ist doch eigentlich die Leistung, der ihr euch ja quasi tagtäglich gegenüber seht, oder? Oder wie?
Ja, es ist zunächst mal so, dass da auch irgendwie Klischees und falsche Vorstellungen im Raum sind, Trophäenjacht. Und auf der anderen Seite, ich erlebe das immer wieder und habe das hier auch jetzt während der Messe mehrfach gehabt, dass ich im Gespräch mit Leuten war, die dann gesagt haben, mir geht das nur um das Erlebnis, ich brauche keine Trophäen. Das ist schwierig zu sagen. Das gibt ja auch den schönen Spruch, der Weg ist das Ziel und so weiter und so fort. Man kann sich alles immer so zurechtlegen, wie es einem passt. Also ich habe das, muss ich ganz klipp und klar sagen. Erstens mal ist starkes, reifes Wild ganz einfach besonders reizvoll. Und ich sehe da auch irgendwo so die Liebe zu dem Wild, zu den Tieren, die sich da irgendwo widerspiegelt. Die Bewunderung für besonders ausgereifte Trophäen, das ist nicht nur die Trophäe, sondern das Wildtier auch, die einen besonders reizt. Und dann ist es so, die Fleischjacht, die ja von vielen Leuten dann so dahingestellt wird, das ist in Ordnung, wenn jemand für Fleischjacht, erstens mal das Fleisch, das man über die Trophäenjacht gewinnt, wird genauso gegessen, es schmeckt genauso gut. Also es ist völliger Kokolores, wenn ich das mal so sagen darf, dass ein junges Stück Wild zart ist und die alten zäh und hart, das stimmt überhaupt nicht, das ist nur eine Frage des Abhängens. Also die Trophäenjacht ist genauso primär erstens mal zur Fleischversorgung. Das Wildfleisch, das da anfällt, das wird verwertet, man jagt wegen des Fleisches letzten Endes. Dass man sich dann auch eine Trophäe aufhängt oder wenn wir von dem Wort Trophäe wegkommen wollen, den Kopfschmuck des Wildes, müssen diese Gehörne da in der oder auch die Häute in der Wildbahn verrotten, nur weil irgendwelche Leute ein Problem damit haben, was andere Leute in den vier Wänden tun, das sehe ich also schon mal gar nicht ein. Dann, was ich aber eigentlich sagen möchte, die Fleischjacht, wenn wir die reine Fleischjacht, die ja nicht so negativ behaftet ist wie die Trophäenjacht, wenn ich die mal betrachte, das sieht dann meistens so aus, dass Leute Fleisch machen, in kurzer Zeit möglichst viel Fischen schießen, um dann dieses Fleisch verwerten zu tun. Das ist bei der Trophäenjacht ganz anders. Da ist es eben wirklich das Erlebnis, das zielt. Man geht raus in die Natur und sucht nach einem besonders starken alten Stück. Das ist schon mal ganz anders, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen alten, ich sage jetzt mal einfach einen alten Kudubullen erbeuten, ist das etwas ganz anders, als wenn ich sage, ich brauche Fleisch und wenn es uns in den Weg kommt, schieße ich dann ein Kuduschmaltier, eine junge Kudukuh. Das ist schnell gemacht. Da kann ich jeden Tag 3, 4, 5 erlegen. Wenn ich einen alten Kudubullen erjagen will, dann dauert das mitunter 10 Tage und vielleicht gehe ich dann auch als Schneider nach Hause. Und dazu muss man auch bereit sein. Das ist nämlich die große Frage. Ich habe viele von diesen Leuten kennengelernt, die dann sagen, es geht ihnen nur ums Erlebnis, die sind aber nicht bereit, wenn es dann nach 2, 3 Tagen noch nicht geklappt hat, dann werden die ungeduldig und sie müssen etwas haben. Das ist also, man muss da ganz stark differenzieren. Natürlich gibt es auch negative Auswüchse, wie in allen Dingen gibt es negative Entwicklungen. Das hängt einfach mit den menschlichen Charakteren zusammen. Natürlich spielt der Ego und auch das Angeben teilweise für viele Leute eine Rolle, aber das ist nicht das, über das, das ist nicht oder sag mal, das Anliegen der Mehrheit derer, die wirklich Trophäenjacht oder auf Jagd gehen und sich auch den Kopfschmuck der Wildtiere dann zu Hause aufhängen.
Also das muss man sich, glaube ich, wirklich klar machen. Trophäenjagd in der besseren Definition, zumindest aus unserer Sicht, also da sitzen wir, glaube ich, in einem Boot, ist ja die selektivste Jagdform, die überhaupt denkbar ist. Also weil ich ja eben mit der Bereitschaft, nichts zu sehen oder nichts zu kriegen, eigentlich schon losgehe. Ne? Und immer wieder
selektiv und auf der anderen Seite auch extensiv. Also der Kai Uwe hat ja eben von dem Trust erzählt, von dem Gebiet. Und das ist halt auch er hat gesagt, Landschaften und Menschen, jedenfalls in größerer Massierung, passen nicht zusammen. Aber deswegen heißt das ja immer noch nicht, dass man nicht in dem Gebiet was machen kann. Dass man die Erfahrung dieses Gebietes nicht auch machen kann, indem man sich da als Jäger bewegt. Aber wie viele Leute sind da als Jäger unterwegs, wenn sie Trophäenjagd betreiben im Verhältnis zu einem Rinderfarmer, der diese Region bewirtschaften würde, der täglich danach schauen muss, ob seine Rinder genug Wasser haben und. Also dieses Natürliche auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, wir reden ja trotzdem von Nutzung. Also der reine Naturraum ist der, wo der Mensch überhaupt nicht rein darf. Davon reden wir ja gar nicht. Sondern wir reden von und damit auch nicht erfahren kann. Er kann es im Fernsehen sehen, wie so heute aussieht. Dann ist das Kamerateam da drin gewesen und sonst keiner. Aber dieses Erfahren, oder viele Leute sprechen von eins werden oder was auch immer, als Jäger, das ist halt eine super faszinierende Geschichte, für die man sich, und das war das, was der Kai-Uwe ja meinte, für die wir uns nicht zu schämen brauchen, sondern wenn das dazu dient, auch noch zum Schutz dieser Region beizutragen, indem wir da bereit sind, dafür etwas zu bezahlen, für diese Art der Jagd, dann ist es Naturnutzung und Schutz in einem Sinne, wo es nicht viele andere solche Kombinationen eigentlich gibt. Und ich hätte da eben auch noch darauf hingewiesen, diese eingebaute Gefahr des Scheiterns. Da sind in Europa viele Philosophen, die da angeführt werden. Mir fällt da immer wieder der berühmt-berüchtigte Herr Ortega y Gasset ein, der zuvor zitiert wird, in reflexartig. Also die Gefahr des Scheiterns eingebaut, das ist doch das Ursprüngliche der Jagd. Und das ist auch etwas, was damals, als ich euch kennengelernt habe, für mich so, ja, wenn hier jemand auf der Messe in Dortmund sich für eine Jagdreise interessiert, dann kauft er ein Abenteuer, auch von meinem Verständnis her. Dann kauft er die Bereitschaft, sich auf all das einzulassen. Aber wenn man die Leute fragt, was hast du da gekauft, dann kommt ganz, ganz oft die Aussage, ich habe einen Abschuss gekauft. Den Abschuss von diesem und jenem. Und nach unserem Verständnis des Verzeichnisses kann ich sowas irgendwie gar nicht kaufen, sondern ich kann die Chance, da kann ich investieren in die Chance, das zu bekommen. Aber wenn da nicht eingebaut ist, dass ich scheitern kann, dass ich nur irgendwelche Listen abarbeite in meinem Kopf, dann hängt das meistens damit zusammen, dass die Natürlichkeit, die wir uns so sehr wünschen, zum Beispiel durch freies Ziehen dieser Tiere gar nicht gegeben sein kann. Wenn hier ein Anbieter auf der Messe oder irgendwo anderswo Abschüsse verkauft, dann kann er halt eigentlich nur in einem bestimmten Zeitraum, so in 5 Tagen so und so viel Spezien, nur dann machen, wenn dann Zaun drum ist, dann werden dann im Kopf eben irgendwelche Listen abgearbeitet. Den habe ich schon, den brauche ich noch und den, sonst war hier mein Reiseprogramm unvollständig. Und das ist eben das, wo das Rongo-Verzeichnis laut und deutlich sagt, das ist nicht das, was wir unter Jagd verstehen, sondern wir nehmen dich mit in super faszinierende Lebensräume, wo wilde Tiere frei ziehen und versuchen dann ganz speziell davon zu, wir versuchen es auf höchstem Niveau mit aller Anstrengung, den zu kriegen, aber das ist echt das Gegenteil von Liste im Kopf abarbeiten und dann das zu erleben, am Ende dann erfolgreich gewesen zu sein. Natürlich arbeiten wir dafür und natürlich würde auch der Kai-Uwe hier heute nicht sitzen können, wenn er es nicht meistens schaffen würde, die Leute am Ende zum Erfolg zu bringen. Natürlich versucht er das, aber dieses Erlebnis am Ende einer solchen echten Jagd an diesem ersehnten alten Stück dann zu stehen, wer das schon mal erlebt hat im Verhältnis zu irgendeinem Zaun abgeknallten Tier XY, um zu begreifen, welche Welten dazwischen liegen, da kann ich also nur zu ermuntern, sich damit mal zu befassen. Das eine ist Abexekutieren von Tieren und das andere ist Jagen, das, was wir unter Jagen verstehen. Ja. Auch der Trophäenjagd, das ist Jagen.
Also so einer der Unterschiede, die sich in meinem Kopf geformt haben, ist ja hier in Mitteleuropa oder in Deutschland im Besonderen ist es natürlich, dass wir so den regulierenden Faktor als Jäger noch bilden. Dafür habt ihr die Großraubwildarten. Ihr müsst euch nicht um Regulation kümmern. Ihr müsst auch keine Kulturlandschaft und die Existenzen, die darin gründen, vor dem Einfluss der Wildtiere verteidigen. Das ist auch eine Aufgabe, die vollständig wegfällt. Insofern kommt ihr ja sozusagen wie die Menschen ganz früher, und ich glaube, es gibt ja auch entsprechende Höhlenmalereien oder Wandmalereien bei euch in den Revieren, kommt er ja in einen Lebensraum so ja sozusagen als Gast oder als Bestandteil hinein, partizipiert davon ein Stück weit, aber stört ihn nicht in seinem Gefüge. Also ob ihr jetzt kommt oder nicht, ist eigentlich egal, ja. Und ob ihr was erlegt oder nicht, ist eigentlich egal für den Lebensraum. Also so war es ja früher, als wir irgendwie in dem Schoße von Mutter Erde uns frei bewegen konnten. Ist es so ein bisschen, ne?
Ja, das ist ganz eindeutig so. Also das ist letzten Endes ein ursprünglicher Instinkt, der in uns wach ist und dem wir dann nachgehen und diesen Instinkt oder diese Triebe dann auch irgendwo befriedigen. Das ist ganz klar. Das ist, was Jagd ist. Mhm. Das ist ein ganz, ganz elementarer menschlicher entwicklungsbedingter Wesenszug. Das ist für mich überhaupt ist das die Triebfeder zu jagen. Es ist nichts, keine Angeberei oder Trophäen an der Wand hängen, das hat damit nichts zu tun. Was ich glaube aber auch, was ganz wichtig ist für uns jetzt auch vom Erongo-Verzeichnis, es entwickeln sich ja auch gewisse Spannung, weil andere Leute meinen, wir machen ihnen jetzt da irgendwelche Geschäfte kaputt. Für mich persönlich gibt es eigentlich nur zwei Gründe, weswegen ich das mache. Das interessiert mich wirklich, ich kann nicht sagen, überhaupt nicht, was andere machen und wie sie es machen. Es gibt zwei Gründe. Erstens mal geht also diese Ursprünglichkeit, die einfach auch seelische Nahrung für Menschen ist. Wenn man etwas wirklich Ursprüngliches, eine wirklich unberührte Landschaft erlebt, das bewirkt in uns, Matthias hat eben gesagt, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, was für einen Unterschied das macht. Und so ist das, wenn man in wirklich unberührte Landschaften kommt, ob das in Grönland ist oder ob das am Fischfluss Canyon in Namibia ist, wenn man etwas wirklich Ursprüngliches sieht, das befriedigt einen in einer Weise, die glaube ich, jeder Mensch irgendwo nachvollziehen kann. So, zunächst mal ist es der Verlust, dass alles inzwischen durch Menschen gestaltet, umgedreht wird und verändert wird und die Menschen, also der erste Grund, weswegen ich mich mit diesen Dingen befasse, ist der Verlust der Ursprünglichkeit, den sehr, sehr, sehr viele Menschen auch empfinden. Da ist also ein großer Bedarf und da haben wir einfach die Verpflichtung, auch diese ursprünglichen Gebiete zu erhalten. Ich habe also es interessiert mich wirklich, wenn ich das mal so ausdrücken darf, einen feuchten Käse, ob da Farmen eingezäunt sind und Wild einführen oder sowas. Das ist nicht mein Thema. Ich möchte auch keine Konfrontation mit diesen Gruppierungen haben. Wir wollen aber unser Ding machen und wir wollen auch ganz, ganz deutlich diesen Bedarf befriedigen, der da an unberührter, echter Wildnis besteht. Mhm. Das ist also ganz wichtig. Und zweitens ist es so, und da denke ich, dass wir in der Zukunft nicht nur die Jäger ansprechen, sondern viele, viele, viele Menschen, die wissen gar nicht, was das ist und wo es letzten Endes drauf hinausläuft. Wenn man sich mit Menschen, die möglicherweise auch Jagdgegner sind, unterhält, das passiert mir immer mal wieder, recht häufig sogar, dass aus irgendwelchen Gründen diese Menschen sich dann mit einem unterhalten, man kommt ins Gespräch und plötzlich wird in diesen Menschen auch etwas wach, wo sie eigentlich gar nicht wussten, dass das in ihnen ist. Und da sehe ich eine große Verantwortung für uns, was da andere Leute machen und ob da aus Geltungsbedürfnis oder aus welchen Gründen auch immer Leute anders an die Sache rangehen als wir. Das ist für mich persönlich nicht das Thema. Für mich ist das Thema, dass es einfach für den Mensch auch erforderlich ist, sich mit seiner eigenen Natur zu beschäftigen. Erst dann ist man ein kompletter Mensch, wenn man auch bereit ist, in sich zu gehen und sich zu fragen, was ist alles in mir? Wenn alles für einen geregelt ist, wie das nun mal in der westlichen Zivilisation immer stärker geschieht, dass alles vorbestimmt ist, man weiß, wie man sich zu verhalten hat, man muss, und das wird auch bei jedem Menschen irgendwann mal kommen, dass man in Situationen kommt, die einem nicht vorgegeben sind, und dann muss man sich selber kennen, um dann auch so zu reagieren, wie es von einem Menschen auch erwartet wird. Der Mensch hat nämlich auch ein Gewissen und ein Gefühl. All diese Dinge, die uns möglicherweise abgesprochen werden, die sind bei uns genauso, bei uns Jägern genauso vorhanden wie bei jedem anderen Mensch, aber man muss sich mit seiner eigenen Natur beschäftigen. Nur dann hat man sich wirklich selber auch kennengelernt, und das sollte auch das Ziel eines jeden sein. Also von daher möchte ich dann nochmal sagen, für mich ist es nicht so sehr die Zielgruppe der Jäger, die möglicherweise etwas auch anders machen könnten oder würden. Es ist für mich wichtig, erstens mal, dass junge Leute Zugang zu diesen Dingen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Jugend kommt weg in einer Form oder denen wird die Natur vorenthalten in einer Weise, die wirklich unverantwortlich ist. Wir reden alle über Umweltprobleme. Nur wenn du deine eigene Natur kennst und die Natur auch wirklich kennst, wie sie ist, nur dann kannst du dich auch wirklich umweltbewusst und verantwortlich verhalten. Also ich möchte, was ich noch in den Raum stellen möchte, ist, dass nicht nur die Jägerschaft für mich eine Zielgruppe ist. Es ist für mich ganz wichtig, dass Otto Normalverbraucher, auch da gibt es viele, viele unterschiedliche Naturelle, aber dass Otto Normalverbraucher vielleicht Abstand nimmt von dem Klischee und mal hinhört, wie das, was wirklich dahinter steckt und sich auch mit diesen Dingen befasst. Ich habe das an anderer Stelle gesagt, Yacht ist eine Schule des Lebens, und diese Schule sollte jeder zumindest besuchen und da hineinhorchen.
Also es ist ja so ein Also die Bereitschaft im Grunde, sich mit sich selber und seinen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Also so körperliche Fitness, Schärfe der Sinne, sehen, hören, riechen, schmecken, leise zu sein, nicht mehr atmen zu dürfen, auf den letzten 10 Metern daran zu gehen und dann halt vielleicht doch einen abspringenden Bock oder was auch immer in Kauf nehmen zu müssen. Ne? Und
die geistige Auseinandersetzung mit sich selber. Das ist auch das sind zwei Bereiche, die ineinander übergehen. Also das ist genauso wichtig. Ein Leopard, wenn ich mal das so vergleichen darf, der kennt diese Yachtleidenschaft und das Yachtfieber genauso wie wir, aber der hat eben nicht diese Überlegungen, die wir dann anstellen. Also das geht auf beide Schienen, dass man sich auch geistig mit sich selber befasst.
Ja, also sich sein Regelwerk, sein Wertesystem eben darüber auch justiert. Ne? Ja, genau. Ne?
Ganz wichtig, was der KU gesagt hat, der redet eigentlich von so einem Begriff, auch wenn er nie verwendet hat, der für uns als Journalisten ganz, ganz wichtig ist, nämlich er spricht eigentlich von Zielgruppen.
Die Targeting. Genannt hat.
Ja. Und da kann ich eben von mir aus noch nur reden, nur mit der Allgemeinheit, das ist immer so schwierig, in Kontakt zu geraten, wenn sich die Chancen da bieten, wenn wir angegangen werden von Nichtjägern und so weiter, dann stehe ich da zur Verfügung, klar, aber hier auf der Messe oder auch generell als Redakteur einer Jagdzeitschrift sind für mich dann manchmal die erste Zielgruppe sind Jäger. Aber von welchen Jägern rede ich denn jetzt da, die für uns als Ronghofer Zeitung interessant sind? Also die Leute, der KU hat sich da gerade vornehm zurückgehalten, die schon versaut sind, sag ich mal, die also der Meinung sind, in eingezäunten Anlagen irgendwelche Listen abzuexekutieren, die das also auch wissen, was sie da machen. Das sind nicht unsere Ansprechpartner. Da ist auch jeder Moment, jeder Gedanke, jede Sekunde eine zu viel, sich mit solchen Leuten zu befassen, die sind für mich keine Ansprechpartner. Aber Leute, die zum einen jung sind, KU sprach von den Jungen, und zum anderen, die auch ganz bewusst eben noch nicht versaut sind, also die zum ersten Mal nach Afrika kommen, das sind ganz wichtige Ansprechpartner für uns. Weil die wissen ja im Zweifelsfalle, wenn sie sich ganz, ganz gut vorbereitet haben, wissen sie nicht, was da auf sie wartet. Und die Tierwelt Afrikas ist ein solch unglaubliches Faszinosum, dass ich, wenn man gar nicht erwarten kann, dass die Leute die Arten kennen. Also ich sehe das immer so als Beispiel, wenn mich mit verschlossenen Augen jemand vor einem 3 Meter großen Aquarium aussetzt und da drin gibt es eine schillernde Fülle von Fischen, die ich alle nicht kenne, dann ist das für mich super faszinierend. Aber ich weiß nichts davon. Und Ähnliches wird ja auch mit diesen Leuten dann getrieben, wenn sie eben in so einer Zaunanlage da landen, dieses noch und das noch und das noch, nicht wissen, dass diese Tiere da überhaupt gar nicht hingehören. Die sind von Tausenden von Kilometern irgendwo angekartet oder eingeflogen worden, nur damit das eben noch bunter ist, vielleicht noch ein Farbtupfer mehr. Aber mit diesem Farbtupfer mehr sind aus unserer Sicht vom Irongo-Verzeichnis Grenzen überschritten, die Definition der Jagd in Frage stellen. Wenn ich irgendwelche Tiere, die da nicht hingehören, in einem Zaun töte, totschieße, hat das von unserem Verständnis mit Jagd nichts zu tun. So, jetzt haben wir vielleicht durch irgendwelchen Gründen auch immer, ist er jetzt da hingekommen und ist zwar fasziniert und hat auch ein paar Trophäen mitgebracht, aber irgendwie, was war denn da jetzt, irgendwas war da nicht so richtig. So, und den Leuten, die danach fragen, nicht, was gibt's da alles und was kostet das, sondern wie jagt ihr denn? Das sind unsere Zielgruppen, für die wir mit vollem Einsatz werben, für die wir mit vollem Einsatz Alternativen bieten wollen. Und auch wenn wir jetzt schon eine Zeit lang sprechen, finde ich das ganz, ganz, ganz wichtig, an der Stelle jetzt dann diese Prinzipien auch mal zu nennen. Du hast eben ein wenige vom Trust genannt, aber die Prinzipien des Irongo-Verzeichnisses, um die es uns geht und die nicht diskutierbar sind. Wir haben von Zäunen gesprochen, also dieses Wild muss frei ziehen können, da wo die Kriterien des Irongo-Verzeichnisses erfüllt sind. Da müssen, das ist auch ganz wichtig, du hast es eben an einer Frage angesprochen, da muss von den großen Raubwildarten Afrikas muss mindestens eine vorkommen, weil überall, wo die nicht vorkommen, muss die Frage erlaubt sein, warum kommt die da nicht vor? Ein kleines Beispiel, kann man ja auch nachvollziehen, da hat jemand so eine Farm wilddicht eingezäunt und bringt jetzt da von tausenden Kilometer Entfernung, ich nenne jetzt einfach mal ein Sable oder sowas, eine Rappenantilope dahin und setzt sie da aus, die da gar nicht hingehört. Und in diesem Gebiet kommen jetzt aber Geparden oder Leoparden vor, denen es also ein leichtes ist, dieses Tierchen dazu zu erbeuten. Und das ist natürlich aus deren Sicht nicht im Sinne des Erfinders, weil das hatten sie ja zum Zwecke der Exekution vorgesehen und wollten da Tausende von Euros von irgendeinem kassieren. Also haben die natürlich kein gesteigertes Interesse daran, dass dann Leopard, Löwe, Hyäne oder Gepard kommt und die da wegfrisst. Also gehen sie dagegen vor. Und zwar in einer Art und Weise dagegen vor, die unterm Strich übersetzbar ist als Krieg. Die ziehen gegen dieses Raubwild in den Krieg mit allen legalen oder zweifelsfall illegalen Mitteln, damit die eben nicht den Zabel da wegfrisst. So, und dann ist natürlich auch etwas, was nicht mit dem vereinbar ist, wie wir gejagt sind. Also eine von den Hauptwildarten muss da vorkommen. Und jetzt geht es eben um, auf was wird gejagt. Eben nicht den mit dem längsten Horn, sondern die Frage ist als ausschließendes Kriterium, sondern denjenigen, der eben die Reproduktion, seine Gene, seine Zukunft weitergegeben hat schon. Und dass wir eben danach gucken, hat der, ist er nicht auf dem Zenit, auf dem Höhepunkt, ist er nur mittendrin im Reproduktionsgestehen, sondern hat sich dieses Stück schon vererbt. Das kann auch sein, dass er dann, im Maßstab der Zentimetermesser zu reden, dass er schon zurückgesetzt hat. Das ist sowieso unmöglich. Aber das ist das, wonach wir eben gucken. Und dann eben quasi dieses Modell transportieren aus dem Namen unseres Gebietes, aus dem Trust hinaus in viele andere Reviere hinein. Überall, wo nach diesen Kriterien gejagt wird, dort fühlen wir uns zu Hause, und dort wollen wir einfach sagen, ja, es gibt diese Region noch. Auch wenn der Eindruck ist, dass ganz Namibia, um von dem Land mal zu reden, dann gibt es ja auch andere Länder, hinter wilddichten Zäunen verschwindet, kann man auch heute, am 5. Februar 2017 sagen, nein, so weit ist es noch nicht. Und solange, wie das noch nicht so weit ist, arbeiten wir mit all unserem Einsatz dafür, dass es auch so bleibt. Und derjenige, der das auch möchte, der da jagen möchte. Ich habe heute bei uns am Stand noch mehrere Leute gehabt, wichtige Leute, die mir erzählt haben, dass sie große Freunde Afrikas sind, aber sie wollen es jetzt nicht mehr. Sie wären ein paar Mal da gewesen und immer nur läuft das Wild am Zaun entlang. Ja, ich sag, warum machst du es denn nicht anders? Ja, gibt's doch gar nicht mehr anders. Doch, es gibt es noch anders. Und solange wie es dieses andere noch gibt, solange setzen wir uns da dafür ein, zu zeigen, wenn ihr das auch wollt. Wenn ihr das auch wollt, dann sagen wir euch, wie es geht. Habe ich noch welche von den Prinzipien vergessen? Herr Uwe, wahrscheinlich, ne?
Wir haben sie zumindest angesprochen, das ist natürliches Verbreitungsgebiet. Also es dürfen Wildarten nur in ihrem natürlichen, historischen Verbreitungsgebiet bejagt werden.
Okay. Ja, ich war unlängst im Bergischen Land wandern. Da war es eine Straußenfarm, auch beeindruckende Tiere, wenn man sie noch nicht mal so in der Nähe hatte, waren aber innerhalb des Zaunes, also eine Nutztierhaltung. Und ich berichtete meiner Freundin darüber, stell dir vor, hier würden jetzt Kängurus ausgewildert und zur Erlegung freigegeben. So in etwa ist das halt, ne? Also dein Beispiel.
Mein altes Beispiel ja, von genau. Den Kängurus oder so. Die sind alle Tage bezitiert. Aber es ist auch wirklich gut geeignet. Mal davon ausgehend, dass die Hörer dieser Sendung, die vielleicht nicht alle anderen gehört haben, will ich es nochmal kurz bringen, um was es geht, weil es so schön beschreibt, um was es geht. Die meisten Leute werden vielleicht schon mal in Polen oder in Ungarn oder anderswo zur Hirschbrunft gewesen sein. Das ist etwas Alltäglicheres hier für unsere deutschen europäischen Jäger als da in Afrika. Und so eine Jagd, die bucht dann für 6 Tage oder was. Und am zweiten Tag hat man jetzt weit mal ein Seil gehabt und hat den Hirsch erlegt, super, ganz toll. Und dann klopft einem der Jagdführer auf die Schulter und sagt, Mensch, Matthias, nochmal weit mal ein Seil zu deinem tollen Hirsch, jetzt haben wir noch 4 Tage, was machen wir jetzt? Ja, ich sag, weiß ich auch nicht. Ja, dann sagt er, ich hätte da hinten noch in der Ecke bei uns, hätte ich noch für dich so ein kapitales Känguru. Und dann sagt doch jeder normale Mensch, bist du bescheuert oder was? Gib doch hier in der Donauebene keine Kängurus. Und an der Stelle ist immer genau. Und genauso wenig, wie es in der Donauebene Kängurus gibt, gibt es in Zentralnamibia Sables, Rohens, Nialas, Wasserböcke und was weiß ich noch alles. Und aber das komischerweise, jeder würde sagen, wenn er ihm in Ungarn ein Känguru angeboten würde, würde ihm sagen, du bist bescheuert. Aber normalerweise muss doch dann jeder genauso sagen, wenn ihm irgendwo in Namibia Niala oder ein Wasserbock oder ein Zäbel angeboten wird, du bist bescheuert. Aber da ist das auch immer normal. Und deswegen sage ich immer, dieses Beispiel, das ist eben nicht normal. Und wir sagen es laut und deutlich, dass es nicht normal ist, oder?
Ja, klar. Wobei es wiederum, das möchte ich hervorheben, wobei es wiederum uns darum geht, nicht zu sehr zu gucken, was die anderen machen. Das ist leider so, dass überall, wo auch immer Geschäfte gemacht werden, werden sie auch mit unlauteren Methoden oder mit Methoden, die eine Verfälschung oder Verflachung des wirklichen Erlebnisses sind, gemacht werden. So, das ist ganz einfach so. Uns geht es darum, dass wir wirklich die Ursprünglichkeit erhalten, dass wir ursprüngliche Gebiete erhalten und dass wir uns dafür einsetzen, dass das möglichst auch um sich greift. Das Klientel, um mal dieses unschöne Wort zu gebrauchen, ist nämlich da. Es ist einfach der Bedarf nach Ursprünglichkeit und das sind dann letzten Endes auch die Ansprechpartner für uns. Das ist unser Anliegen, dass wir wirklich ursprüngliche Natur und die Diversität auch der Lebensräume mit den Wildarten, die darin vorkommen, erhalten können. Der Säbel, der ja so groß in aller Munde ist, das ist ja eigentlich, in Deutsch heißt das ja eigentlich die Rappenantilope. Hm. Oder gibt es diese Säbelantilope? Also eins von den großen Anliegen, der Matthias hat es eben gesagt, wir wollen dieses Gedankengut des Verzeichnisses des Erongo Mountain Rhino Sanctuary Trustes auch hinaustragen. Diese wirkliche Säbelantilope, dieser Oryx mit den, im Englischen heißt der Scimitar-Horned Oryx, so, der kommt in, kam in der Sahara vor in großen Zahlen, ist inzwischen verdrängt und ausgerottet, weil die Lebensräume auch verschwinden. Die müssen immer wieder in schlechten Regenjahren in die Sahelzone, um ihre den Nahrungsbedarf zu decken. So, was ich mir irgendwie erträume, ist, dass dieses Gedankengut greift und dass man diese wirkliche Säbelantilope in Zukunft nicht in Südafrika bejagen kann, sondern dass sich jemand hinsetzt und sagt, wir finden dieses Konzept ganz toll, wir starten jetzt ein Projekt im Tschad oder in Mali, wo auch immer. Das soll also wirklich ein übergreifendes Ideal sein, wo wir auch sagen können, so kann es laufen, das Konzept funktioniert. Und ich selber jage sehr gerne und bin viel unterwegs gewesen in der Welt. Das wäre für mich unwahrscheinlich reizvoll, auch mal in der Sahara zu jagen, am Rande der Sahara. Das wäre für mich unwahrscheinlich reizvoll. So, das ist eine Sache, die ich als Fernziel mir auch erhoffe von unserer Bewegung, dass überall dieses Gedankengut greift und dass wir sagen, wir wollen wirklich, und das ist ja ein großer Anspruch, den die Jagd erhebt, wir betreiben Naturschutz. Nur muss man sich fragen, ist es Naturschutz, wenn wir diese Säbelantilopen nach Südafrika importieren und sie dann da bejagen lassen? Hat das wirklich etwas mit Naturschutz zu tun? Oder ist die Natur so, dass wir sie so erleben, wie sie eigentlich Gott gewollt existieren sollte? Und das ist letzten Endes das Kernthema, glaube ich, für uns, dass wir ganz einfach nicht Illusionen nachhängen, sondern ein Ideal haben, das sich auch in die Tat umsetzen lässt. Und wir erhoffen uns von dieser ganzen Entwicklung, erhoffen wir uns eine Signalwirkung. Es laufen Riesenbestrebungen, das Riesenelend in Südafrika irgendwie einzuführen und dann da zu züchten. Und da könnte man ja, dann wird immer gesagt, ja, dadurch könnten wir diese Wildart erhalten. Darum geht es den Leuten nicht, das geht ums Geschäft. Die Riesenelen sollten in der Zentralafrikanischen Republik, in Kamerun, auch in Mali, die kamen ja früher mal in einem weiten Gürtel in Nordwestafrika vor, dass man da wieder Konzepte wirklich ins Leben kriegt, die sich darum bemühen, diese Riesenelen in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet aufzuwerten, zu erhalten, da wirklich Naturschutz betreiben. Genauso werden durch diese verdammten Entwicklungen, die wir ja letzten Endes bekämpfen, mit unserem Gedankengut werden die Riesenrappenantilopen zurückgezüchtet. Die schwarze Gesichtsfärbung, die ja bei der normalen Rappenantilope nicht so ausgeprägt ist, die kann man ganz leicht zurückzüchten. Die Trophäenqualität kann man züchten. Diese ganze Entwicklung, das ist wirklich ein Übel, und dem wollen wir entgegenwirken mit Konzepten, wo man sagt, wir bejagen das Wild da, wo es hingehört, und haben auch das wirklich ursprüngliche Erlebnis.
Also eigentlich eine Kette aufbauen, den Lebensraum in ihren ursprünglichen Gebieten, also entweder zurückerobern oder erhalten, sofern er noch da ist, um darüber dann halt die Art zu schützen, in einem reproduktionsfähigen, stabilen Bestand und zu halten dann einfach, ne? Stichwort Naturschutz. Also ich habe hier mal einen ganz spannenden Leserbrief gelesen, also jetzt unter unseren deutschen Bedingungen hier. Da schrieb jemand entsetzt, die wollen uns ja nur aus der Natur hinaus schützen, als ein Extrem dieses nicht jagenden Naturschutzes. Und dann ein anderes Extrem ist ja touristisch attraktive Gebiete mit eine Infrastruktur auszustatten, die halt eben sowas wie einen ausgeprägteren Tourismus, wenn nicht gar Massentourismus, überhaupt gestattet. Und das Ganze sind ja im Grunde Nutzungskonzepte für Land, die man braucht, um Land halt überhaupt in seiner Form irgendwie zu erhalten. Aber natürlich auch, um die Existenzen zu sichern der Menschen, die sich darum kümmern. Und Ja, ich meine, letztendlich ist ja auch im Erongo-Gebiet ist ein Nutzungskonzept in Form dieser Trophäenjagd, dieser beschriebenen Form von Trophäenjagd. Und ich kann mir vorstellen, dass diese unterschiedlichen Ansätze zum Naturschutz ja auch im Wettbewerb zueinander stehen. Wie fühlt sich dann das denn im Land an? Also von außen betrachtet gibt es ja diese großen Naturschutzorganisationen vor Ort in den Projekten. Wie gestaltet sich das praktisch?
Ja, zu diesen großen nicht jagenden Naturschutzorganisationen möchte ich da mal ganz grundsätzlich sagen, da muss einmal die Frage beantwortet werden, wollen wir wirklich Natur und akzeptieren wir die Natur so, wie sie ist? Und wenn wir die so akzeptieren, die nächste Frage, gehören diese Menschen nicht mehr in die Natur? Das ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor. Wir können am Ende des Tages können wir als Jäger nicht entscheiden und darüber befinden, ob die Jagd wirklich noch in unsere Zeit passt. Wenn die Menschheit der Meinung ist, das passt nicht mehr in unsere Zeit, dann müssen wir dann irgendwann unsere Büchse an den Nagel hängen und dann war's das. Damit geht aber einher, dass wir auch akzeptieren, dass es die Natur, dass wir die Natur so wie sie ist nicht mehr wollen. Es ist in der Natur ganz einfach Tagesordnung, hundertfach oder tausendfach alltäglich greift in der Natur irgendwo der Tod ein, in verschiedenen Formen. Eine von diesen Formen ist die Nutzung, sagen wir das einmal so, dieses Wort Nutzung. Die Natur wird genutzt durch Löwen, die ein Zebra fressen, die nutzen das, die Sonnenenergie, die die Pflanzen aufnehmen, wird irgendwo genutzt, da entstehen diese Nahrungsketten. Was ich eigentlich sagen möchte ist, wenn wir die Natur wollen und die Natur als solche brauchen, dann brauchen wir die Natur so, wie sie existiert, wie sie in ihren elementaren Grundsätzen existiert. Und dann ist die nächste Frage, gehört der Mensch nicht mehr in die Natur? Hm. Und ich erhebe für mich den Anspruch, dass ich sage, ich bin ein Teil der Natur. Und an dieser Stelle scheiden sich die Geister. Diese ganzen Naturschutzorganisationen, die rigoros gegen die Jagd sind, die müssen, das ist meiner Meinung nach erforderlich, dass die vor die Frage gestellt werden, ist der Mensch Teil der Natur oder nicht? Hm. Und ich erhebe den Anspruch, dass der Mensch in die Natur gehört, dass der Mensch nur dann die Natur wirklich erhalten kann, wenn er Teil ihrer ist und diese Natur auch so versteht, wie sie ist. Hm. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Ansatz. Diese ganze Diskussion ist für mich letzten Endes überfällig und nicht relevant. Diese Naturschützer müssen zumindest einmal in die Jagd hineingeschnüffelt haben. Wir haben das eingangs besprochen. Man muss seine eigene Natur kennenlernen. Und wenn man sich vor seiner eigenen Natur distanziert, dann kann man sagen, ich bin gegen die Jagd. Und im Klartext heißt es, am Ende dieser Argumentation heißt es, wir brauchen die Natur nicht mehr.
Und es gibt auch noch andere Fragen, die sich gefallen lassen müssen. Nicht nur, wie Sie den Begriff Natur definieren, sondern grundsätzlich, das ist leider so, aber das ist einfach Alltag, müssen sich solche Organisationen die Frage gefallen lassen, was ihr primäres Interesse ist. Die Natur, ihre Lebensräume, ihre wilden Tiere zu schützen oder möglichst viele Spenden zu sammeln. Die Frage muss ja auch erlaubt sein. Und ich sage es einfach mal ganz dreist, das ist nicht immer das Gleiche. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und die müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Die sind alles, was es da so gibt an Organisationen, ist unterm Strich wesentlich erfolgreicher beim Einsammeln von Geldern als jede jagdliche Organisation dieser Welt. Da muss man einfach nüchtern mal stehen lassen. Ob damit und wie damit dem Naturschutz gedient ist, dem Tier- und Artenschutz gedient ist, das ist eine völlig andere Frage. Und vor dem Hintergrund ist diese Diskussion, die wir gerade hier am 5. Februar 2017, am letzten Tag der Jagd und Hund in Dortmund führen, ist auf den zweiten Blick viel, viel interessanter, als es auf den ersten Blick aussehen mag. Weil wenn man sich mal mit dem Blick des Medienmenschen auch befasst, was eine solche Messe, wir reden immerhin von der größten Veranstaltung dieser Art in Europa, was die für ein Medienecho hat. Was passiert da draußen? Wie wird das wahrgenommen, was wir hier tun? Dann wird man ganz schnell darauf kommen, dass das, was wir hier an diesem Tisch besprechen, komischerweise das ist, was uns als erstes und von allen und immer und auf alle Zeiten um die Ohren gehauen wird. Weil da so viel Angriffspotenzial in dieser Halle 7, die Messe ist viel größer, aber in dieser Halle 7, wo es um Jagdreisen geht, um Jagen in aller Welt, da liegt so viel Angriffspotenzial, dass wir in der Öffentlichkeit damit, wenn wir da nicht aufpassen, das war mein Antrieb, warum ich mich dafür engagiere, warum ich gerne meinen afrikanischen Freunden helfe, weil es aus dem Tiefe meines Herzens kommt, dass wenn wir an dieser Stelle nicht glaubwürdig sind, dann werden wir untergehen. Dann wird auch die Messe hier in Dortmund untergehen, da wird alles untergehen, die Yacht allgemein, wenn wir da nicht glaubwürdig sind. Und da müssen wir diese Naturschützer schlicht und ergreifend beim Wort nehmen. Und sie müssen sich an den Ergebnissen messen lassen. Nicht nur an den Ergebnissen ihres jährlichen Spendenaufkommens, sondern an den Ergebnissen dessen, was sie da tun. Und Kai-Uwe und die Afrikaner wissen das viel besser als das, was ich erzähle. Aber das sind einfach nur mal Fakten, an denen sie ja auch nicht vorbei können. Ich zitiere immer wieder gerne dieses Beispiel dieser beiden großen Wildtierparadiesnationen. Tansania auf der einen Seite und sein Nachbarland Kenia. Der Inbegriff der Wildtierparadiese noch zu Zeiten Bernard Jimmicks, ne, sagen wir es mal so, weil da können sich viele dran erinnern, Serengeti darf nicht sterben. Zu diesem Zeitpunkt, wo Bernard Jimmick diesen Film gedreht hat, war auch im Nachbarland Kenia waren an vielen Stellen ganz ähnliche Verhältnisse. Und dann hat es die Regierung von Kenia in den Kopf gekriegt und hat sämtliche Formen von nachhaltiger Bejagung verboten und eingestellt. Und lassen wir mal alles weg, was dazwischen passiert ist. Ich rede von einem Zeitraum der letzten 30 Jahre und Kai-Uwe, du kannst mich verbessern, wenn ich da übers Ziel hinausschieße. Aber in der Zeit, wo Kenia gesagt hat, keine Großwildjagd mehr, bis heute, ist der Großteil der wilden Tiere schlicht und ergreifend aus Kenia verschwunden. Da gibt es heute noch Nationalparke, wo noch etwas ist. Ansonsten, das war's. Vergiftet, aufgegessen, was auch immer, gewildert. Und parallel dazu in Tansania ähnliche Bedingungen bis heute, darf dann gejagt werden, das große Wildtierparadies geblieben, der allergrößte Teil aller Filme, die wir so aus dem Afrika kennen, von der BBC oder sonst wo, wird nach wie vor dort gedreht, im Ngorongoro, im Selu und anderswo. Die Wanderungen der großen Tiere, der Gnus und so weiter, immer wieder faszinierende Bilder. Und daran müssen die sich festmachen lassen. Derjenige, der sagt, das darf nicht mehr sein, wir machen jetzt nur noch Naturschutz mit der Käseglocke, die Jäger fliegen da raus, der muss sich an diesem großen Freilandversuch, so können wir da sagen, muss sich daran messen lassen, genau wie Botswana, die das vor wenigen Jahren gemeint haben, auch machen zu müssen. An den Ergebnissen muss man sich messen lassen. Wie der Kai-Uwe eben schon sagte, man kann ja sagen, wir wollen damit Yacht nichts mehr zu tun haben. Dann muss man sich aber nicht nur die Frage stellen, ist das jetzt wirklich Natur ohne Menschen, sondern ist das effektiv, weil die Dreistigkeit würde ich mir herausnehmen, zu sagen, das könnt ihr alles erzählen da vom grünen Tisch aus, dass Jagd mit Naturschutz nichts zu tun hat. Aber dann erklär mir das, was in Kenia abgespielt hat und guck dir an, heute, morgen und übermorgen und in 5 Jahren, was in Botswana passiert. Guck es dir an. Oder siehst du es irgendwie anders?
Nee, es ist genau so, ja.
Na, es gibt so kleine Beispiele, also ich erinnere mich, in einem deiner Bücher war so ein Ding, was den Menschen ja einfach fordert, und zwar, ich glaube, ein Oryx-Bulle war es, der sich eben vor den Attacken von Hyänen, glaube ich, in so ein Wasserloch geflüchtet hatte und also mit den Zähnen knirschte, vernehmbar mit den Zähnen knirschte, den erlöst man selbstverständlich. Ich denke, für jeden Jäger einfach eine Pflicht. Ich habe ein Nationalparkkonzept mal gelesen, irgendwo in den Tiefen des Internet, war in Österreich. Da wurde der Anspruch erhoben, dass selbst schwerkrankes Wild mit vollgeschissenem Spiegel halt einfach nicht mehr erlegt werden darf, weil um Gottes Willen diese Natur sich doch bitte selber regeln soll. Und da finde ich mich als zivilisierten Menschen einfach so in meinem Wertesystem erschüttert, dass ich an der Stelle einfach nicht mehr Mensch sein darf, um da halt zu erlösen und diesen Schmerz zu lindern, dass es einfach sinnfrei wird. Und andersrum, um da jetzt nochmal einen kleinen draufzusetzen, mir schlug jetzt auch vorbereitend die Frage entgegen, ja, wer guckt denn, dass die das da alles richtig machen? Naja, ich konnte jetzt einfach nur so rum antworten, in der Vorstellung, die ich mir davon mache, dass man doch einfach eine Fürsorgeverpflichtung empfindet aus sich heraus, also für diesen anvertrauten Lebensraum, also den man ja nutzt, dann hat man doch ein intrinsisches Bedürfnis, sich darum zu kümmern, dass es da irgendwie allen gut geht und man die Dinge richtig tut. Und ich fand ganz spannend so dieser Kontrollreflex. Also erstmal, die werden da doch Böses machen. Ich kann doch da nicht einfach hin. Naja, andersrum, es passieren vielleicht gerade böse Dinge, wenn man da nicht unterwegs ist und halt irgendeine Form von Nutzung betreibt.
Böse ist, die heile Welt, die uns die BBC und andere Naturfilmer da zeigen, die gibt es so nicht. Und da ist auch gefordert, so schlimm wie das ist, Dinge hinzunehmen, die wir als böse empfinden. Der Kai-Uwe sprach eben davon, während wir hier sitzen, sind vielleicht irgendwo Tausende von wilden Tieren in Afrika gestorben. Oder Hunderte vielleicht. Und viele dieser Bilder, die damit verbunden waren, die wollen wir alle gar nicht sehen. Und versuchen so reflexartig, das darf nicht, da ist auch vieles, wozu man gezwungen wird, das einfach dann hinzunehmen, das auszuhalten. Ganz, 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 ganz schwierig. Wir versuchen, das so nach unserem Wertesystem irgendwie hinzukriegen, aber am Ende müssen wir feststellen, wir wollen ja auch gar nicht überall sein und da passieren Dinge, die muss man einfach laufen lassen. Dann so schwierig, wie das ist. Aber wenn man sich die Mühe macht, diese Abläufe zu begreifen und dann zum Beispiel feststellt, dass bestimmte Jagdpraktiken dem massiv zuwiderlaufen, dann muss man schon sagen, so an dieser Stelle können wir jetzt schon sagen, zu gut und böse etwas. Ich will ein kleines Beispiel bringen, Kai-Uwe weiß das viel besser, um auch zu zeigen, wo sind die Unterschiede zwischen dem, wie andere Leute jagen und was wir vom Erongo-Verzeichnis darunter verstehen. Jetzt nehmen wir so ein Beispiel, was so unheimlich emotional ist und für viele Leute gar nicht vorstellbar. Bejagung von Löwen. Das ist ja nun wirklich ein ganz besonderes Tier. Bejagung von Löwen. So, wer bejagt jetzt wie Löwen? Ich will jetzt von diesen Kissenlöwen jetzt gar nicht reden, sondern überhaupt nur Bejagung von Löwen. Das ist an bestimmten Stellen noch möglich. Und dieses majestätische Tier gehört zu den Big Five. Und wie bejagt jetzt ein Jäger, der nicht so denkt wie wir, einen Löwen? Und wie bejagen wir einen Löwen? Um es mal den normalen Rehwildjägern des Münster- und Sauerlandes auch zu erklären, wofür wir uns hier einsetzen und wo die Unterschiede sind. So, der normale Trophäenjäger, der guckt nach der Trophäe, das ist beim Löwen die Mähne. Eine möglichst tolle, vielleicht auch eine schwarze, große, unberührte Mähne oder wie auch immer Mähne, ein kapitaler Löwen, den will ich haben. So, und dann wird er im Zweifelsfall dann eben erlegt. Das kann, um jetzt auf dein Bild zu kommen von böse oder muss ich doch eingreifen, oder das kann ich doch nicht hinnehmen, das kann ganz, ganz, ganz fatale Konsequenzen haben, weil wenn man etwas weiß von der Biologie der Löwen, dann ist es eben so, dass man nicht danach gucken sollte, ob der jetzt die stärkste und beste, tollste Mähne hat, sondern dass man sich insbesondere zunächst mal die Frage stellt, in welcher biologischen Phase seines Lebens befindet sich dieser Löwe? Weil es ganz, ganz fatale Konsequenzen haben kann, wenn ich zum Beispiel den Boss von einem Rudel totschieße. In Anführungsstrichen nur deswegen, weil er eine besonders starke Mähne hat. Das Ergebnis ist dann der tote Löwe, ja, und dann fahre ich mit dem nach Hause und was danach passiert, das interessiert mich vielleicht als derjenige nicht mehr, der den sich zu Hause ausgestopft in die Safari-Bar stellt, aber für das Rudel ist das ganz, ganz fatal und diese Bilder kennen wir ja mittlerweile auch, hat lange gedauert, bis das BBC damit rausgerückt hat, aber wir kennen sie, das nämlich, wenn der Boss eines Rudels, der Chef eines Rudels, warum auch immer, aber auch durch die Kugel eines Jägers getötet werden kann, dann wird der Neue oder kann in einem großen Teil der Neue, wird erstmal alle Jungen, sondern die Jungen dieses Rudels töten, sodass also mit dem Tod des einen Löwen ganz viele andere Löwen auch noch sterben, weil er sich wieder eben vermehren will. Eine fatale Konsequenz, also allein die Vorstellung, dass ich ein Tier erlegt hätte und jetzt schämen noch zig andere. Nun, die Bilder, wenn ich mir sie vorstelle, wo du sagst, diese unaushaltbaren Bilder. Wenn ein Löwe junge Löwen totbeißt, glaub es mir, das sind Bilder, die sind kaum auszuhalten. Das schreit alles in dir. Das kann doch jetzt nicht sein. Aber die Vorstellung, das habe ich jetzt gemacht, weil ich den an den Boss totgeschossen habe. Unvorstellbar. Also das zu wissen. Das heißt, im Umkehrschluss, wie würden wir das eben angehen? Eben nach dem zu suchen, der kein Boss mehr ist, der schon so alt ist, dass er kein Rudel mehr führt, dann können diese Dinge da nicht passieren. Nochmal, ich will jetzt nicht für die Löwenjagd werben, darum geht's überhaupt nicht, sondern ich will nur die Unterschiede deutlich machen. Kai-Uwe könnte welche beim Elefanten auch noch erzählen, von den Unterschieden von Stoßzähnen und von Lebensalter. Gibt es zig andere Beispiele, hat er in der Elefantensendung im Zweifelsfall erzählt, bei dir. Also nur mal auf zu gucken, nach den biologischen Abläufen und nicht nach der stärksten Trophäe. Wenn wir das hier auch in Dortmund nicht transportiert bekommen und von irgendeinem blöden Kamerateam, Zeitung oder wie auch immer an der Stelle dann festgenagelt werden, dann weiß ich nicht, was passiert oder so. Und deswegen treten wir dafür ein, das anders zu tun, oder? siehst du das irgendwie anders?
Ja, ich sehe das genauso. Und dann will ich nochmal auch darauf zurückzukommen, diese, sage ich mal jetzt, Anmaßung immer, dass wenn Jäger sich im Naturschutz bemühen, dass die doch bestimmt da irgendetwas machen, was nicht in Ordnung ist. Wer kontrolliert die denn eigentlich? Mhm. Ich sage jetzt mal ganz einfach und wie gesagt, wir dürfen nicht immer uns Jäger alle als sauber darstellen. Wir dürfen aber auch nicht immer alle Jäger von uns von der Gegenseite als schlecht dargestellt sein lassen. Es ist so, dass Jäger Menschen sind wie alle anderen. Und Jäger grundsätzlich sind Naturschützer, die bemühen sich in die Natur. Und ich finde es eine Anmaßung, dass dann jemand sagt, ja, aber die machen, wer kontrolliert die eigentlich? Die machen doch bestimmt etwas verkehrt. Wer guckt denn eigentlich hin, wie viel Gutes die machen? Um jetzt nochmal, ohne da jetzt groß uns selbst beweihräuchern zu wollen, vor, wie lange ist es jetzt her? 1998 haben wir angefangen mit dem Erongo Mountain Rhino Sanctuary Trust. Vorher sah das ganz anders da aus. Es hat erstens mal keine Spitzmaulnashörner mehr gegeben. Die Leoparden wurden als bekämpft nach allen Mitteln. Die Bergzebras wurden abgeknallt, weil sie ein Weidekonkurrent für das Vieh waren. So, Jäger haben das alles umgedreht. Jetzt ist das ein, du hast vorher gesagt, ein privater Nationalpark. So, niemand hat uns kontrolliert und niemand hat gesagt, ja, wenn ihr das macht, dann müsst ihr aber dieses und jenes machen. Wir haben das aus unserem eigenen Antrieb, weil wir Naturschützer und Naturliebhaber sind, so gemacht. Ich möchte diesen Ball also einmal ganz deutlich bei den Naturschützern, wobei ich jetzt diese Konfrontation nicht suche. Ich möchte nur, dass wir uns das dass man sich da auch irgendwo mal begegnet und auch einmal akzeptiert von dieser Gegenseite, dass die Jäger möglicherweise genauso mit genauso viel Herzblut Naturschützer sind wie irgendein Vogelschützer im Wattenmeer oder wie auch wer auch immer das sein mag. Ich möchte nur noch mal ganz kurz auf diesen Punkt, wer kontrolliert die eigentlich? Es gibt Gesetzgebung, es ist alles reglementiert und aber auch da, diese Reglementierungen können durch Korruption unterwandert werden, wie das in vielen Afrika-Staaten sind. Sie werden nur da ordentlich und korrekt umgesetzt, wo die Menschen mit der Seele dabei sind und wo sie sagen, ich möchte diese Natur erhalten. Und das ist eben das, was wir letzten Endes vom Erongo-Verzeichnis auch wollen. Wir wollen die ursprüngliche Natur erhalten, weil wir sie brauchen. Und zwar nicht, weil wir sie finanziell brauchen. Da ließen sich andere Wege einschlagen, die einfacher sind und die lukrativer sind, sondern wir brauchen sie für unser Seelenheil. Das ist der ganz wichtige Faktor. Und das glaube ich, weil es auch unbedingt nötig ist, dass sich diese Naturschutzbemühungen dieser verschiedenen Richtungen, dass die sich auch irgendwo begegnen, dass die auch miteinander sprechen, dass man aufhört, sich in Lager drängen zu lassen. Es gibt auf beiden Seiten, so wie es diese Naturschutzorganisationen sind, die Gelder nur sammeln, weil sie sich damit mit den Spendengeldern irgendwie was auch immer tun, die irgendwo beiseite bringen, was auch immer die Gründe sein mag. Genauso gibt es bei den Jägern schwarze Schafe, aber grundsätzlich sind die Jäger Naturschützer und ich denke, dass sie möglicherweise mit mehr Herzblut dabei sind als irgendeine andere Naturschutzgruppe. Und das ist eben auch für uns ein wichtiges Anliegen. Der Matthias hat da auch schon viel bewegt, dass wir auf diese Naturschutzgruppierung zugehen. Die sind nämlich auch nicht alle so radikal, wie wir sie mitunter sehen und wie wir uns dann abschotten, wie vorher schon gesagt. Ich erlebe das immer wieder, wenn man mit Leuten spricht und den Leuten auch wirklich diese Dinge so erklärt, wie sie sind, nämlich mit unserer eigenen Natur. Und das ist für mich wesentlicher Bestandteil unserer Bemühungen. Versteh dich selber, dann verstehst du alles viel besser.
Der typische Jäger ist ja eher so, ja, vielleicht so der knorzige Typ. Also nicht gerade die Rampensau, der die Öffentlichkeit sucht und ja nicht unbedingt eigentlich ein Selbstdarsteller, sondern eher halt jemand, der die Ruhe des Draußen und auch das Alleinsein vielleicht mal eher vorzieht. Jetzt habe ich ja selber immer mal wieder Erfahrungen damit gesammelt, in Veranstaltungen mal aufzutauchen. Also hier in konkret war ich mal beim Bundesamt für Naturschutz in so einer 100-Menschen-Veranstaltung. Und ich sag mal, dass ich in der Fragerunde mal aufstehe und mich als Jäger zu erkennen gebe, für zu blicken, das fühlt sich an, als hätte ich einen Bastrock an und einen Speer in der Hand. So in etwa ist das, ne? Also man kommt ja total von einem anderen Planeten, hat aber in der nächsten Kaffeepause 10 bis 20 Menschen um sich herum, die wirklich tiefe, qualitativ hochwertige Fragen stellen und sich über jede Information und jede Antwort freuen. Und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt, habe ich jetzt wiederholt gesammelt und kann insofern eigentlich nur jeden dazu aufrufen, sich immer wieder selbst zu justieren in seinem Wissen und seiner Haltung und seiner Beurteilung der Dinge und auch wirklich diesen Kontakt zu suchen zu Bevölkerung und zu diesen anderen Gruppen. Das führte bei mir jetzt im Extrem dazu, dass ich 2 Stunden mit jemandem gesprochen habe, der seit 12 Jahren Veganer ist und der am Ende gesagt hat, ja, also wenn man Jagd so versteht, dann ist das doch okay, ne? Und ja, du, Matthias, hast ja ähnliche Erfahrungen gesammelt mit den Menschen, die gerne Großkatzen mit ins Bett nehmen würden. So hast du dich, glaube ich, ausgedrückt. Das hat ja auch noch ein bisschen Nachhall gefunden, glaube ich, ne? Und vielleicht magst du da noch ein bisschen den Eindruck ergeben, also allein aus Motivationszwecken, glaube ich.
Ja, sagen wir mal so, für mich waren die letzten beiden Messen da so ein bisschen andere, weil diese Kontakte, die es auch in Dortmund hier gegeben hat, für mich nach wie vor sehr, sehr ergreifend waren, weil, nochmal um das dieses Beispiel zu nehmen, wenn man sich vorstellt, dass Menschen sich für große Katzen engagieren und in dieser Welt erleben, dass denen nichts passieren darf, keine einzigen davon. Ich habe eigentlich noch kein entsprechendes Bild dafür gefunden, was es für einen Jäger bedeuten würde, im Umkehrschluss zu der Leistung solcher Menschen hier durch die Halle 7 zu gehen. Weil das ist eigentlich unvorstellbar für mich nach wie vor, dass sich solche Leute darauf einlassen. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass es diese Kontakte gibt in diesem Jahr, wieder aufgegriffen durch dieselbe holländische Artenschützerin, die ich im letzten Jahr schon hier auf der Messe hatte oder die mit uns diskutiert hat, die diesmal ein Kamerateam mitgebracht hat, die mit den Erkenntnissen und mit den Facetten, die wir als Jäger damit zuliefern können, bereit sind, über gemeinsame Filmprojekte mit uns zu reden. Hat es alles so nie gegeben. Kann man schon ein bisschen stolz drauf sein auch. Mhm. Und im Vorfeld der Messe, das hat es hier im Alltag so nichts zu tun, aber im Vorfeld der Messe hat es da weitere so Kontaktaufnahmen gegeben, die mich auch fast sprachlos gemacht haben. Und du hast eben in der Anmoderation gesagt, ich rede eher zu viel, okay, bekenne mich dazu, aber wenn mich etwas fast sprachlos macht, will ich nur sagen, dann ist das schon irgendwas Besonderes. Dieses, was mich fast sprachlos gemacht hat, war, dass vor Weihnachten Organisationen zu mir persönlich und zu unter Sirongo-Verzeichnis Kontakt aufgenommen haben, von deren Existenz ich bisher noch gar nichts wusste. Das mag ein Fehler von mir persönlich gewesen sein, aber das sind wirklich ganz, ganz große Global Player in dem Bereich. Also Organisationen, die weit über 100 Millionen Dollar jährliches Spendenaufkommen haben im Bereich von Einsatz von Tierschutz, hunderte von hauptamtlichen Leuten rund um den Globus und die wir also nur erleben. Kai Uwe hat die Leute selber erlebt auf Konferenzen auf Konferenzen in Johannesburg, also auf der letzten CITES COP, weltgrößte Naturschutzkonferenz, wo also die Bundesregierung, sag ich mal, unsere Bundesregierung da mit einer großen Delegation war, aber die war kleiner als die von diesem Tierrecht. Also riesige Player. Und von denen aus kommt jetzt ein Input, den so noch nie gegeben hat. Die fragen uns als Jäger, lass uns doch mal miteinander reden, wie können wir denn bestimmte Dinge erreichen? Also ganz konkret ging es darum, dass im Kontext der Messe hier in Dortmund, wir es ja geschafft haben, da freue ich mich also immer noch sehr drüber, dass die größten Schweinereien, wir haben eben ganz kurz darüber gesprochen, also der Abschuss von extra für diesen Zweck gezüchteten Löwen und von diesen Farbvarietäten, die also irgendwo im Labor so frankensteinmäßig erzeugt werden, dass die wirklich erstmals auf der ganzen Welt, auf unserer Messe hier in Dortmund nicht mehr verkauft werden dürfen. Und zwar nicht nur, dass die Messegesellschaft das sagt und schreibt, ihr dürft das nicht mehr, sondern das haben wir auch in den letzten Tagen hier vor Ort kontrolliert und haben dafür gesorgt, dass die Leute begreifen, dass wir das ernst meinen, dass die das hier nicht weiter verkaufen dürfen, diesen Schmarrn. Und dieses Verbot hat für relativ große Runde gemacht und erstaunlicherweise eben auch bis in die USA, wo die ganz Großen dieses Metiers da sitzen. Und ebenfalls, es hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben, dass diese Leute von sich aus auf Jäger zugetreten sind. Lass uns doch mal darüber reden, wie kann man das vielleicht noch ein bisschen verbreitern. Und ich will jetzt da nicht so euphorisch sein, aber da sind Kontakte entstanden in den letzten Monaten und auch Wochen. Also diese Geschichte geht irgendwie weiter, für mich irgendwie unfassbar, aber sie geht weiter. Kontakte entstanden, von denen ich persönlich nie gedacht hätte, dass es sowas geben würde. Und sie machen uns Mut, weil unterm Strich, man weiß natürlich, die sind grundsätzlich gegen Jagd. Ja, das ist bekannt. Und insofern könnte man sagen, komm, lass das sein, was sprichst du mit denen überhaupt? Sowieso, Hopfen und Malz verloren, die nehmen dir nur den kleinen Finger und hacken dir die ganze Hand ab. Ja, das ist so und ich weiß es. Aber trotzdem ist es aller Mühen wert, meiner Meinung, trotzdem zu versuchen, mit denen gemeinsam irgendwas zu erreichen, weil ich habe dieser Dame, die mich da aus USA kontaktiert hat, geschrieben und auch, ich habe mit ihr am Telefon gesprochen, gesagt, es reicht nicht, dass wir gemeinsam gegen etwas sind, wie gegen diese Zuchtlöwen. Das reicht nicht. Wir müssen es schaffen, gemeinsam für etwas zu sein. Und lass uns gemeinsam auf den Weg machen, zu suchen, ob wir das finden. Weil das Ziel muss eigentlich klar sein. Das Ziel ist die Zukunft unserer wilden Tiere. Ob da einzelne von geschossen werden, wie wir das gerne möchten, oder ob ihr nur möchtet, dass die überhaupt überbleiben. Die Zukunft der wilden Tiere, das muss das gemeinsame Ziel sein. Und wenn es das ist, dann möchte ich von euch eine Aussage haben und wir können da an jedem Feuer in Afrika uns hinsetzen und dann nächtelang darüber diskutieren. Dann möchte ich einfach, dass wir es vielleicht schaffen, dahin zu kommen, dass ihr sagt, jawohl, vernünftige, nachhaltige, ethisch saubere Jagd, so für die wir eintreten als Ehrungenverzeichnis, kann ein Weg sein, ein Footstep, nicht der alleinige, nein, aber das ist ein wichtiger Weg. Diese alten Erkenntnisse, use it or lose it, gib dem Tier einen Wert und dann kannst du die Population bewahren. Das muss möglich sein, dass eben nicht nur bei der IUCN, bei der Weltnaturschutzorganisation, beim WWF, um da mal so ein paar Prominente zu nennen, sondern auch bei den großen Tierrechtsorganisationen zu bekommen. Ich habe denen auch gesagt, der KU hat davon gesprochen, in unseren Reihen gibt es genügend schwarze Schafe. Ja, ich weiß das. Und jeder einzelne davon betrübt mein Herz. Aber nochmal, das ist nicht meine Zielgruppe. Ich trete für dieses saubere Jagen ein und ich glaube vielleicht, dass diese Leute zu viel Mist schon erlebt haben. Ja, den andere gemacht haben. Und ich trauere mit ihnen um diesen Mist. Aber deswegen sind wir trotzdem aufgerufen zu sagen, es geht auch anders. Und wir befinden uns jetzt gerade hier, jetzt mal von Afrika zu Europa, zu Deutschland runtergebrochen. Wir befinden uns in einem ganz berühmten Jahr, 500 Jahre Martin Luther wird begangen in diesem Jahr an allen möglichen Plätzen. Und ich kann da immer wieder nur an einen von diesen berühmten Sätzen von ihm erinnern, obwohl ich der anderen Konfession wirklich nachhaltig zustehe. Aber dieser Satz ist einfach Weltklasse. Und wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanze ich heute das Apfelbäumchen, heute Abend. Das ist der Ansatz.
Wieder einsteigen nach dieser Ansprache ist nicht ganz einfach für mich, aber ich kriege die Kurve. Und zwar, ich sag mal, die Qualität der Jagd und ihre Positionierung wird ja gerne auch von außen getrieben. Und zwar in Form einer Instrumentalisierung für irgendeinen Zweck. Also in Form von Schädlingsbekämpfung oder Wildschadenverhütung oder Verbissbeseitigen jetzt in unseren Dingen. Und ich sprach hier auch auf der Messe mit dem Leiter meiner ehemaligen Jagdschule, wo ich meine Jägerprüfung gemacht habe. Und der sagt, es wird einfach ein zunehmendes Problem, dass die jungen Jäger eben nach der Prüfung voller Passion und auf Jagdmöglichkeiten begierig ja in die Reviere kommen, teilweise halt eben auch in diese bezahlten Drückjagdumgebungen, die Reviere nicht kennen, in denen sie jagen, die ganze Strategie, wie dieses Gebiet bewirtschaftet wird, nicht verstehen, ja, und dann teilweise Missstände erkennen, die sie sich nicht trauen, beim Namen zu nennen, nur um sicher zu sein, eben auch die nächste Jagdeinladung wieder zu bekommen. Und dann kommt natürlich eine Spirale in Gang, die jede Reflexion nach innen systembedingt unterbindet, aber in ihrer Summe natürlich für ein Außenbild sorgt, unter dem die Jagd letztendlich so leidet, dass andere uns bestimmen, wie Jagd funktioniert und nicht mehr wir selber als Jäger. Und ich freue mich eben heute auch besonders über dieses Gespräch, weil ich nämlich in dieser Idee des Ehrungenverzeichnisses eigentlich diesen Wertekeim zu entdecken glaube, den man vielleicht auch transportieren und multiplizieren kann auf andere Verhältnisse der Jagd, wo es in der Kulturlandschaft halt eben darum geht, dieses Handwerk eben gekonnt und umsichtig auszuüben und als Anwalt der Wildtiere gegenüber den anderen Interessen eben sich vernünftig und dauerhaft zu positionieren. Habt ihr an der Stelle auch irgendwelche Kontakte, Gespräche, Ideen dazu eventuell?
Mir ist jetzt nicht ganz klar, wenn du konkret mal sagst, welches jetzt diese Kontakte zu beispielsweise wohin?
Ja, also ihr habt ja zum Beispiel eine Initiative, dass ihr diese Urkunde des Erongo-Verzeichnisses an Jagdgebiete vergebt. Also die jetzt natürlich jetzt besonders unter den afrikanischen Bedingungen, afrikanische Regeln natürlich irgendwie haben. Die sind sicherlich so nicht eins zu eins auf deutsche Verhältnisse übertragbar. Wenn ich aber zum Beispiel mir einen Drückjagdstand buche in Deutschland, dann wäre es ja eigentlich ganz sinnvoll, über eine solche Urkunde oder ein Siegel oder wie auch immer, halt einfach eine grundsätzliche Qualität gesichert zu haben. Einfach sofort eine Impression zu haben, okay, diesen Regeln unterwerfen die sich in diesem Gebiet. Also muss ich mir mal erstmal keine grundsätzlichen Sorgen machen, dass ich da Bedingungen antreffe, die ich von meinem Wertesystem nicht vertreten kann. Also so in der Richtung denke ich da.
Ja, also da gibt's, soweit ich das jetzt weiß, keinerlei Berührungspunkte derzeit oder Punkte gäbe es vielleicht, aber das ist, ich denke mal, das sind Welten, ja, die sich so weit voneinander entfernt haben mit dem Jagen in der Kulturlandschaft. Wir haben beispielsweise als eine von unseren von unseren drei Prinzipien oder vier Prinzipien ist es, dass das Großraubwild vorkommen muss. Alleine das Thema Wolf in Deutschland, wenn man das jetzt aufgreift, das können wir, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da mit vielen Jägern auch in kleiner Runde diskutiert und ich kann das also nicht nachvollziehen. Für mich hat das Raubwild eine unglaubliche Faszination und hier, und da möchte ich wirklich also mich nicht jetzt da irgendwie Stellung zu beziehen. Ich kann es also nicht nachvollziehen, diese Haltung, die die Jägerschaft, und das ist meiner Meinung nach ein großes Eigentor, dass man hier schießt im öffentlichen Darstellungsbild. Für mich wäre es ganz einfach ein Anliegen, dass auch die Wölfe wieder wie bei uns die Löwen und die Leoparden, ist ja letztendlich auch nichts anderes. Die Löwen sind ja noch eine Nummer größer als die Leoparden, und wenn du die Löwen irgendwo haben willst, dann hast du schon Probleme. So, und wir wollen es trotzdem. Also von daher, ich glaube, da diese Berührungspunkte sind kaum vorhanden. Jetzt erstmal ist das traditionell, glaube ich mal, wenn ich das von außen sehe, so gut gefestigt und so gut und so lange gewachsen, dass wir da überhaupt nicht reinreden könnten. Die Sache Berührungspunkte gibt es so, jetzt was meine Person anbetrifft, nach Nordamerika, da sind so größere Gruppierungen oder Vereinigungen, die Wildlife Associations irgendwo in Kanada und so weiter, die mich kontaktiert haben, gesagt, das ist ja ganz toll da und wir haben die gleichen Absichten und die gleichen Ideen, kann man mal da zusammenkommen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet, aber ja, jetzt hier nach Deutschland, also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das sind wirklich unterschiedliche Welten.
Wobei bei uns gibt es schon auch Anknüpfungspunkte, nur die kommen ganz woanders her, wenn man da mal weiterdenkt. Wenn man in Afrika unterwegs ist, dann können Situationen entstehen, die nicht nur in dem berühmten, einer der berühmtesten und für mich schönsten Filme, jetzt nicht im dokumentarischen Bereich, sondern als Spielfilm, die gedreht worden sind, der berühmte Film Hatari mit John Wayne. Auch da tauchen solche Situationen auf, wo man eine Waffe dafür braucht, um sich zu verteidigen. Das ist etwas, was wir bei uns hier gar nicht mehr auf dem Schirm. Es gibt keine Situation, wo wilde Tiere dem Menschen gefährlich werden können. Also eine andere Welt. Und dass Jagd in Afrika irgendwie dazugehört, braucht man einem Afrikaner in dem Sinne nicht erklären. Ein Europäer und ein Deutscher, den muss man da schon erklären, nicht nur, weil dass es dazugehört, sondern warum es überhaupt noch geduldet wird. Wir stehen hier als Jäger schlicht und ergreifend mit dem Rücken an der Wand. Wir müssen rechtfertigen, was wir tun, damit die Gesellschaft uns das weitermachen lässt. Und das ist verdammt schwierig, das zu tun, weil es sich in den Augen der Öffentlichkeit bei all dem von Hege und Lebensraumschutz und so weiter am Ende reduziert, so schlimm wie das Wort ist, und manche Jäger wollen das nicht verwenden, ich stelle mich ganz bewusst diesem Wort, es ist ein blutiges Handwerk, was wir da betreiben am Ende des Tages. Ein blutiges Handwerk, bei dem Tiere sterben. Ja, das ist so. So. Und dass wir das dürfen, dass der Gesetzgeber und die Gesellschaft uns das überhaupt noch machen lässt, dieses Archaische, war das, was der Kai Uwe eben sagte, was in dem Menschen genetisch verwurzelt ist, aber bei uns hier in Westeuropa nur noch in einem Bruchteil der Menschen, in einem immer kleiner werdenden Bruchteil. Auch wenn die Jägerzahlen im Moment immer weiter steigen, was schön ist. Dieses Archaische. ist verschwunden aus der Gesellschaft und ist nicht mehr en vogue und nicht mehr der erfolgreiche Steinzeitjäger, der am meisten gejagt hat, kriegt die beste Frau, sondern das sind mittlerweile andere Kriterien, nach denen solche Sachen ablaufen. Die lässt es uns noch machen, so lange lässt sie es uns noch machen, wie wir es noch rechtfertigen können. Immer schon mit dem Rücken an der Wand rechtfertigen. Das ist aber, man muss das begreifen, das versuche ich den Jägern immer wieder zu erklären, dass wir das noch dürfen, ist bei uns, nicht bei euch, ein Privileg. Und dieses Privileg, das können wir nur dann rechtfertigen, wenn wir es begreifen, gleichzeitig auch, und jetzt komme ich zu dem, wo unsere Prinzipien des Erhungerverzeichnisses uns da auch noch helfen können, in diesem Kampf mit dem Rücken an der Wand. Indem wir das begreifen, dieses Privileg, als untrennbar verbunden mit einer Verantwortung. Es geht nicht darum, irgendwas abzuknallen, nur damit ich da meinen Spaß dran habe oder selbst damit ich Fleisch bekomme. Das lässt sich ja auch noch auf andere Art und Weise bekommen, ein Nahrungsmittel zu erzeugen, auch wenn es wahrscheinlich kein gesünderes gibt. Aber diese Verantwortung, die ich meine, ist doch damit verbunden, dass wir begreifen, dass wir eine große Verantwortung für das haben, was wir da tun und auch was wir nicht tun. Und wenn wir das nicht mehr erklären können, dass das, was wir da tun, jede einzelne Maßnahme, jeder einzelne Schuss und jeder einzelne Schuss, der nicht fällt, auch bei der Drückjagd, wenn wir das nicht mehr begreifen können und vermitteln können weiter, was wir da tun, dass das nicht zu meiner persönlichen Freude etwas ist, sondern dass eine Drückjagd ein Instrument ist, damit Wildtierbestände in unserer Kulturlandschaft nachhaltig reduziert werden können, weil wir gar keine viele andere Möglichkeiten mehr haben. Weil unsere Kulturlandschaft so aussieht, dass sie bestimmten wilden Tieren hervorragende Lebensbedingungen verschafft. Also nicht dieses Stichwort vom Aussterben bedroht. Ich sag mal, eins unserer Hauptprobleme sind wilde Schweine hier bei uns. Die sind weit davon entfernt, vom Aussterben bedroht zu werden. Die machen uns ganz massive Probleme. Aber wenn es uns Jäger jetzt zum Beispiel nicht gäbe, ich rede jetzt nicht von diesem, wir müssen jetzt regulieren und wir müssen den nicht mehr vorhandenen Wolf oder wen auch immer da ersetzen, den Winter vielleicht, denn der das war das Hauptregulativ, der Winter für wilde Schweine, sondern wir müssen die Kulturlandschaft davor bewahren, dass die sich unkontrolliert vermehrenden Wildschweine da Schäden anrichten da drin. Und das kann man auf ganz verschiedene Art und Weise machen. Jeder überzeugte Tier- und Artenschützer wird mir sagen, und das, auf dem Weg sind wir, das ist die Bedrohung für uns. Da brauchen wir euch auch nicht mehr für, weil wir machen die Pille für die Sau, wir machen das auf chemischem Weg und dann kommt das schon alles in Ordnung. Ein massiver Eingriff in bestimmte Abläufe, der in unserer Region zumindest völlig, völlig undenkbar wäre. Die Australier zum Beispiel haben da völlig andere Vorstellungen davon. Die setzen da schon mal schnell irgendwelche Viren in die Kulturlandschaft, damit es da irgendwelche Kaninchen dahin rottet. Wie unvorstellbar für uns. Aber bei uns ist der Einsatz von Viren, von Krankheitserregern oder auch von Chemie, von Pharmazie, der steht aber unmittelbar vor der Tür. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Und wenn wir es nicht schaffen, und da ist der Anknüpfungspunkt, unsere Verantwortung als Jäger auch an der Stelle glaubwürdig einzubringen, dann haben auch wir hier bei uns ganz, ganz massive Probleme. Und deswegen werbe ich so mit Inbrunst für die Prinzipien des Erhungerverzeichnisses hier bei uns, weil das hat mit Glaubwürdigkeit, mit Verantwortung und mit respektvollem Umgang mit der Natur zu tun hat. Auch in der Kulturlandschaft bei uns. Da ist der Anknüpfungspunkt. Mit dem Rücken an der Wand.
Die Jagd. In meiner Bläsergruppe bin ich darauf verfallen, die Jagd so darzustellen eingangs, dass ich ein 10 Meter langes Seil entrolle und vom Publikum aufspannen lasse. Und die letzten 3,3 Zentimeter dieses Seiles sind mit einer gelben Markierung gesehen. Dann sage ich den Leuten, diese 10 Meter stehen für 3 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte und die 3,3 Zentimeter stehen für die Landwirtschaft. Die gibt's nämlich erst seit 10.000 Jahren. Und jetzt gucken Sie mal in Ihre Zeugnisse, da stehen Kopfnoten. Stellen Sie sich mal vor der Landwirtschaft hätte die Frau den Mann ausgesucht nach Fleiß, Betragen, Ordnung und Mitarbeit. Ja, das geht halt nicht. Und ich meine, das ist halt einfach ein Teil von uns und ein Teil, über den wir immer wieder reflektieren müssen. Das, finde ich, haben wir heute wieder gut hingekriegt. Danke fürs Wiederkommen. Das gibt mir auch Hoffnung, dass vielleicht nochmal ein anderer wiederkommt. Also so schlimm kann es nicht sein. Ich möchte mich bei Hörern bedanken. Ich habe ja jetzt eine Zeit lang nicht so wahnsinnig viel veröffentlicht. Das hatte mit Umbaumaßnahmen an meinem Haus zu tun und ein paar privaten anderen Gründen. Jetzt wird's aber wieder mehr. Ich plane nämlich konkret eine etwas längere Aufnahmereise. Und ja, insofern freue ich mich natürlich über jedes Feedback in Form von Kommentaren. An meine Gesprächspartner leite ich das natürlich immer gerne auch weiter. Freue mich natürlich auch für die viele Unterstützung und mehr werdende Unterstützung, die ich bislang bekommen konnte von euch. Ganz freiwillig und zwanglos, toll. Brauche aber noch mehr, also macht ruhig. Vielen Dank, bis bald beim Jagdfunk. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ja, alles Gute, tschüss.